Okay, Rüdiger, wir haben es geprobt gerade, ich gebe es zu. Und I've come a long way. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Last Christmas freiwillig singe, geschweige denn in einem Podcast,
das hast du schon verraten,
vor der Weltöffentlichkeit, geschweige denn mit dir. Also nichts gegen dich, aber überhaupt, ja, das geht in eine falsche Richtung.
Ja, sag doch einfach nur, pass auf, wir machen nochmal und dann sagst du dir, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tue und dann fange ich an zu singen.
Okay, Rüdiger, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tue.
Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special.
Und jetzt, Brennerpass.
Popkultur Podcast?
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Das ist der Brennerpass.
Meine Damen und Herren, frohe Weihnachten. Der Brennerpass ist da. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife-Crisis.
Wir haben das Crisis aufgenommen, ja.
Jetzt habe ich die Krise aufgenommen, ja. Es kam mir so leer vor ohne Krise. Mhm. Einfach nur das Leben als Chance, was ich ja so gesagt habe letzte Woche, es kam mir so blutleer vor.
Hast du was sehr Wahres gesagt? Es kam mir so leer vor ohne Krise. Das ist, glaube ich, Lebenskonzept von vielen Leuten. Die suchen das Drama.
Wir betrachten die Welt die Woche wie ein Sittengemälde, auch in der Weihnachtswoche. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat gesehen, dass noch Licht im Kamin brennt und kam eben mal runtergerutscht. Er ist der Manifest Actor der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsgefährlich gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist, er ist Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der mittlerweile durchaus nicht ganz unbekannte Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Ja. Vielen Dank, dass du keine Rudolf the Red-Nosed Reindeer Witze zur Weihnachtswoche gemacht hast.
Ja gut, damit hast du jetzt meinen nächsten...
Ach, wirklich?
Ich habe gefragt, ob du auch das in Frage käme als Weihnachtslied, hätte ich gefragt.
Hättest du? Ja. Siehst du?
Aber es käme nicht, ne?
Ich bin auch neulich gefragt, warum ich damit als Kind aufgezogen worden bin. Ich kann dir sagen, das Lied Rudolf the Red-Nosed Reindeer ist mir, glaube ich... Weil mir das zum ersten Mal untergekommen ist. Damals in Siegen in den 70ern kannte das keiner.
Ja. Jetzt ist es dir Schnuppe oder fühlst du dich immer noch diskriminiert?
Nein, es ist mir Schnuppe. Ich bin froh allerdings, dass ich ein Stück, in dem das im Anfang gespielt wurde, nicht mehr spielen muss. Habe ich gestern die letzte Vorstellung gespielt.
Daher weht der averse Wind.
Ja, da, ja.
Okay, verstehe. Zu mir hat man immer gesagt, Meier, großes M, kleine Eier, gell?
Ach je.
Habe ich mich aber auch nie diskriminiert gefühlt.
Nee.
Weil warum auch?
Ja eben, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ja,
gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer, Laberweinding, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Okay, wir haben heute eine Weihnachtssendung, das heißt, wir machen ein bisschen Popkultur, wir machen ein bisschen Bundesliga und wir machen unsere Jahreslisten.
Ja, und wir schenken uns was.
Nein, Rüdiger, ist noch nicht der 24.
Bernie, wie du mich jetzt anguckst, ne, müssen wir auch nicht.
Ach, ist noch nicht bereit.
Ja, ist doch okay, ich hätte was dabei und wir könnten das schenken, ist auch ein bisschen popkulturell, aber wir müssen nicht. Bernie, das ist doch alles in Ordnung, jetzt guck doch nicht so.
Ich gehe doch jetzt erst noch einkaufen.
Ja, ist doch gut, das reicht doch. Du musst mir auch nichts schenken, Bernie, du bist geschenkt genug.
Gut, so eine Situation hatten wir schon mal ganz ähnlich. Vor 2 Jahren hast du mir so ein Whisky, Whisky geschenkt und ich hatte einfach nichts.
Ist alles in Ordnung. Siehst du?
Das hast du damals auch gesagt.
Und war in den 2 Jahren nicht alles in Ordnung zwischen uns, Bernie Mayer?
Gut, ich möchte nur sagen, es ist noch nicht Weihnachten. Ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke.
Ja, ist denn schon Weihnachten?
Ja. Wie dumm, ne?
Ach du, ja, fang mal an.
Na, ich habe gar nicht viel. Ich habe nur gesehen, dass jetzt E-Mails Treibhausgase verursachen. Und Hab mich gefragt. Ja,
schon länger wahrscheinlich. Aber ja, das wird ja, mir ja, so langsam bewusst, ne?
Ja, ja, wie man als Verbraucher damit umgeht.
Ja.
Mein erster Reflex war, und das, wie dumm, bezieht sich heute auf mich selber, zu sagen, na, da sollen sich erstmal die ganzen Spam-Anbieter hier, sollen sich die mal zusammenreißen.
Ja. Die gelten ja als sehr, sag ich mal, klimabewusst.
Ja, selbst UNICEF schreibt mehr Mails als ich.
Mhm.
Aber dann fiel mir ein, nee, das ist ja die ganz falsche Herangehensweise. Das ist ja die Trump-Herangehensweise an Dinge.
Trump vielleicht mal, nicht, aber nur vielleicht.
Ja, sondern erstmal die anderen. die Dieter nur. Achso, Dieter ja, nur, ja. Nee, auch nicht schlecht. Soll ja. Erstmal die anderen machen, ne?
Ja.
Genau. Und wollte ich sagen, der Reflex soll erstmal die anderen machen, ist grundsätzlich falsch.
Mhm.
Nehme ich mich quasi jetzt selbst als, ja, genau. Genau, das war mein wie dumm.
Ja. Pass auf, ich habe auch ein wie dumm. Auf mich, es bezieht sich auf einen Vater von einem Kind, mit dem mein Sohn sich gleich trifft. Und deshalb will ich auch, ich bin mir ein bisschen vorsichtig damit, wie dumm. Das ist natürlich nicht dumm, aber er ist natürlich nicht dumm, aber es ist so ein bisschen, es ist mir aufgestoßen, was er geschrieben hat. Pass auf, gleich, wir gehen gleich nachher ins Kino und wir nehmen den anderen Jungen mit und wir gehen in Frozen 2. Woraufhin er zurückgeschrieben hat, ah, cool, ich weiß nicht, ob die Jungs so die richtige Zielgruppe sind, aber hey, er wäre immer für Gender Studies. Das weiß ich nicht, Frozen ist doch auch, also da würde ich überhaupt kein, ich finde es ein bisschen, ich finde es unglücklich daraus, also nicht dumm, aber ich finde es ein bisschen unglücklich daraus, so ein Ding zu machen. Frozen ist doch auch für Jungs, warum denn nicht? Also das ist doch...
Ja, das stimmt, wobei hier der Kollege, der nebenan noch im Halbschlaf
schnurrt,
sagt, er wird sich das, wir wollten das ja anschauen mit ihm.
Ja.
Die Mama, ich und er, aber er hat gesagt, nee, das wäre dann doch ein Mädchenfilm, er würde das nicht gerne sehen.
Ja, das ist ja auch in Ordnung.
Und ich arbeite wirklich gegen diese Mädchenklischees auch mit ihm, aber das ist einfach, da gibt's einfach sowas wie eine stille Übereinkunft bei den Jungs auch da in der Klasse, dass das halt nichts für sie ist.
Ja gut, also ich, genau, aber das können die Jungs ja untereinander machen. Ja. Ich glaube, man muss das jetzt nicht so, man...
Es muss nicht von Elternseite eben, genau. Kommen, ne?
Ja. Also wie dumm ist übertrieben, aber wie wenig Zukunft, nee, Quatsch, wie unglücklich.
Ja, okay, verstehe ich. Okay, aber apropos, weil wir hier gerade bei meinem Sohn sind, ich hoffe, ihr hört mir nicht zu und zwischen durch die Tür, aber gut, wenn, dann hilft es auch nichts. Wir waren nochmal in Star Wars.
Ihr wart nochmal in Star Wars?
Ja.
Geil. Und,
also, ich habe neulich, also wann waren wir? Am Mittwoch, ne?
Wir waren am Mittwoch, ja.
Und am Freitag habe ich einen langen Podcast dazu gehört, The Big Picture.
Mhm.
Und wo Mallory Rubin, ne?
Ja.
Und Sean Fantasy, glaube ich, ist der bestaussehendste Podcaster der Welt.
Das ist eigentlich...
Ja. And that's a lot coming from us. das ist ein toller Typ, der macht diese Kinosendung auf The Ringer.
Mhm.
Und hat zwei wichtige Sendungen gemacht letzte Woche, nämlich... Cats, Seriously, What the Fuck, hieß die eine.
Das klingt, als hätte es gesellschaftliche Bedeutung.
Ja, also ich meine, also es ist wirklich ein Film, wo ihm gleichzeitig, wo ihm gleichzeitig leicht übel wurde, weil die Katzen so schrecklich waren. Auf der anderen Seite war es einer der langweiligsten Filme, die er je gesehen hat. Ohne Handlung und nur Songs. Und dann ist mir aufgefallen, auch bei der weiteren Recherche, dass Leonard Bernstein eigentlich gar kein so guter Komponist ist, sagt er. Der würde viel klauen.
Wieso Leonard Bernstein?
Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber natürlich, Entschuldigung. Leonard Bernstein, ja. West Side Story.
Ja.
Different type of cat.
Ja.
Sagt man übrigens, wenn man sagt, das ist ein ganz besonderer Typ, oder wie sagt man, das ist meine Hausmarke. Mhm. Sagt man, he's a different type of cat.
Okay.
Genau. Und zu Star Wars hatten die eine Menge zu sagen, beide Fans, also Mallory Rubin, Die Hard Fan, kann man sagen, und Sean Fantasy auch, seit ihrer Kindheit.
Mhm.
Und waren teilweise auch entsetzt. mit vielen Entscheidungen, die da getroffen wurden.
Weil entsetzt hat man sie selten erlebt. Ich kenne sie eigentlich nur im Zusammenhang mit Game of Thrones. Da waren, finde ich, ja auch Folgen dabei, die Entsetzen hätten hervorrufen können, aber auch da waren sie extrem gewillt, immer das Gute zu sehen und haben es auch gesehen.
Mhm. Ja, das versucht sie jetzt auch. Aber gerade so ein paar Sachen so aus der Ecke Palpatine, aus der Steve Palpy-Ecke, da war selbst sie not amused.
Mhm.
Und ich habe während dieses Podcasts mich in so eine richtige Wut reingesteigert. Ne, das erste Mal konnte ich wirklich so verstehen, was diese Fanboys empfanden, offensichtlich, die sich so auf den Schwanz getreten fühlten bei Last Jedi.
Mhm.
Plötzlich war ich richtig sauer und es war kein schönes Gefühl. Ich war richtig wütend auf J.J. Abrams.
Dass man mit etwas, was man so lieb hat, so Schindluder treibt?
Ja.
Ja.
Genau. Dann habe ich mich aber beruhigt, einfach aus dem simplen Grund, es ist...
Schindluder sagt man übrigens auch nicht mehr.
Es ist, weil, genau, weil es aus dem simplen Grund, weil es nicht wichtig genug ist.
Ja.
Und dann habe ich den Film nochmal gesehen und war nicht so besonders, bin nicht so besonders drauf gefreut, aber war mit meinem Sohn und einem Kumpel von ihm, die sich sehr darauf gefreut haben. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass es angesteckt hat, aber das mildert dann natürlich so ein bisschen die...
Na klar.
Ja, genau. Und dann saß ich da drin und ich muss sagen, ich habe mich 2 Stunden lang nicht gelangweilt. Der Film ist wirklich nach wie vor erst kurzweilig. Also dieses durchgebumst werden, was du gesagt hast, das trifft's natürlich. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, kenne ich schon, jetzt kommt das wieder. Nee, go, ich gehe jetzt mal ganz lang aufs Klo oder so oder mache ein bisschen Apps-Workout während dem Dings. Es geht übrigens ganz toll im Kino. Vor allem, wenn man irgendwie keinen Stuhl vor sich hat, ganz links außen sitzt. Muss man einfach die Beine so anheben. Ganz lange. Super. Besser kann es eigentlich Apps-Workouten. Kino ist eigentlich das Ding. Wissen viele nicht, aber thank me later. Auf jeden Fall.
Gerade zu Weihnachten ist das.
Ja, ich habe es nicht gemacht, weil der Film mich trotzdem irgendwie noch gepackt hat.
Ja.
Ich habe mich über dieselben Sachen geärgert. Ich finde ihn jetzt nicht besser. Das mal gleich vorneweg.
Ja.
Ich fand die letzten 20 Minuten dieses Hin und Her gefusselt mit dem Imperator, fand ich unfassbar fad. Wirklich. Und ich finde, dass Palpy, he just can't shut up. Er ist nur am Quatschen. Er ist weißt du, was er ist? Eine Quasselstrippe.
Eine Quasselstrippe.
Richtige Quasselstrippe. Und er ist wirklich...
Vielleicht ist der Schauspieler auch so.
Er will alle 5 Minuten irgendwas anderes.
Ja. Bring mich um, dann geht mein Plan nicht... dann geht mein Plan auf.
Er fängt so, kill the Jedi girl.
Genau.
Kill me, strike me down. I'll kill you both.
Ja.
Und dann habe ich noch was... Ich habe dir einen Artikel geschickt. 84 dringende Fragen an Star Wars.
Ja, das ist sehr lustig.
Der Artikel. Das ist wahnsinnig lustig. Und das ist eine Frage... ist zum Lato zum Beispiel, wenn Rey und Kylo sich wiederbeleben, könnten sie sich da nicht in so einem unendlichen Loop ständig wiederbeleben?
Ja.
Weil einer stirbt natürlich immer, weil er die Kraft gibt, aber der andere kann es ja wieder geben.
Eben.
Ja.
Ja, sehr gute Frage. Was mir auch gefallen hat, wie die Emissionsschutzgesetze aussehen bei diesem Transporter, der hat wirklich immer, wenn er geflogen ist, so eine Dieselrußwolke hinter sich hergezogen. Ist mir auch aufgefallen.
Die Emissions...
genau. Oder dieses Hyperraum-Skipping, das hat mich auch nicht überzeugt. Ne? Und alle Räume, wo sie drin waren, war so eine Variation von, oh, wir müssen durch ein, so von Findet Nemo im Grunde genommen. Wir müssen durch den dichten Quallenwald. Also es war, ich habe ein paar Mal sehr gelacht, es war sehr lustig.
Es geht sehr lax mit überhaupt so Technologie und inhärenten Regeln des Universums um, ne?
Völlig.
Das eine, ob das hier, also das quasi das, die nennen das Überlichtgeschwindigkeitsstottern oder so ähnlich.
Mhm.
Das ist, ja, was ist der Dameron Poe da am Anfang macht?
Ja, ja.
Cameron Poe, wollte ich schon sagen. Poe Dameron heißt er, so habe ich es jetzt. Aber auch die Jedi-Regeln, was da plötzlich alles geht, wer aller welche Jedi-Kräfte hat und so. Und was überhaupt so Technologie. Zum Beispiel, man musste ja damals beim Starkiller Base, ne, in Force Awakens, musste man noch einen ganzen Planeten, eine ganze Sonne aussaugen, um dann die Kraft zu bekommen, einen Planeten zu zerstören. Mhm. Jetzt hat einfach jeder Sternzerstörer, hat es einfach so built-in, neues Feature.
Genau.
Ja, Plug and Play.
Der Tesla unter den, genau.
Ja, genau. Aber ich möchte jetzt nicht umhin um das Urteil meines Sohnes. Weil der ist ja auch Zielgruppe, das muss man eben auch sagen, weißt du? Gut,
der hat es sogar schriftlich festgehalten.
Na, ich habe es festgehalten.
Gut, dann sag.
Ja, pass auf. Also der Film hat insgesamt auf seiner Skala von 1 bis Forget It bis 10 Fan-Fucking-Tastic, hatte eine, und jetzt hat die fest 8,5 bekommen.
Mhm.
Und 8,5 hat zuletzt bei ihm Incredibles 2 bekommen.
Mhm.
Und höher lag eigentlich, glaube ich, nur Pokémon, der Film, also der Detective Pokémon mit 8,8.
Wo wir zusammen drin waren, ja.
Ja, war jetzt nicht so gut, aber aus seiner Sicht vollkommen verständlich, ein Pokémon-Film.
Mhm.
Und Into the Spider-Verse, also der Spider-Man-Zeichentrickfilm mit 9,5.
Mhm.
Also liegt schon sehr hoch in seinem Dings und auch von der jetzigen Trilogie der höchst eingestufte. Wir werden in ein paar Tagen nochmal sprechen, aber jetzt kann ich erstmal sagen, the Positives. Rey ist eine Palpatine. Das war dem nicht genug, die Erklärung, dass sie aus dem Nichts kommt.
Mhm.
Mhm. Plus auch Imperator ist zurück und dann auch so als Zombie von der Spitze.
Okay.
Mhm. Auch weiteres Plus, nicht langweilig. Besser als der Rest der neuen Filme.
Mhm.
Okay.
Aber
es gibt noch Negatives.
Ah, okay.
Wenn du noch hören willst, ja. Negativ. Palpy hat so viel Power, dass er quasi eine ganze Flotte aus dem Himmel holen kann. Aber Ray überkreuzt zwei Lichtschwerter und das war's für ihn.
Aus dem Himmel holen ist übrigens eine genauere Beschreibung von allem, was ich mir unter Exegol vorstellen kann.
Ja, du weißt noch den Namen des Planeten, ist ja schon mal.
Ja, nee, weil ich diese Liste mit den 84 Fragen gelesen habe. Stimmt. Ja, aber ja. Oder wo ist denn das?
Ja, wie meinst du?
Naja, es ist irgendwo im Raum, aber man hat ja wirklich das Gefühl, es hat was von hochholen oder runterholen oder ist das eine andere Dimension?
Nein, es ist aber ein Planet, der auf keiner Karte eingezeichnet war.
Okay.
Der ist einfach so, also es gibt die verborgenen Terrains, gibt's im Star Wars Kanon, aber der Planet Exegol, den glaube ich, hat J.J. Abrams, wie so vieles, schnell mal für den Film.
Aus dem Hut gezaubert.
Hier gerade mal aus dem Hut gezaubert. Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Das sagt man schon noch.
Ja, gut.
Ja, aus dem Hut gezaubert, sagt man noch, ja.
Bereich der Kleinkunst.
Ja, dann noch ein Minus, nicht erklärt, warum der Imperator jetzt überhaupt wieder da ist.
Ja.
Ja, genau. Ein sehr berechtigter Einwand. Hm. Und als Chewie da kurz mal sein Fake-Out tot gestorben ist, hat er gesagt, schlechter Film.
Ja, na gut, okay, ja, auch das. Ja. Fertig.
Genau. Auch nicht gut fand er, dass Ray stirbt. Aber das fanden wir auch, das war nicht notwendig, ne?
Nein.
Bisschen kraftlos sein hätte auch gereicht. Muss ja nicht, in diesem ständig sterben Leute in diesem Film und sterben dann doch nicht, ne? Mhm. Ja. Okay, und dann er hat da noch was Interessantes gesagt, ob ich ihm vorgestellt, ob er jemals ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass Ray wirklich böse wird in dem Film. Dann hat er gemeint, nein, weil die Macher von Disney das nicht machen würden.
Siehst du, das ist der Unterschied zu Game of Thrones.
Ja. Aber was ist gut? Ist es gut oder schlecht? In dem Fall ist es doch eher
Ich hätte es auch nicht sehen wollen. Nee, ich hätte es nicht sehen wollen, dass sie böse wird.
Nee.
Okay. Ich habe es ja noch geglaubt. Sie hat was extrem Rechtschaffendes, finde ich. So.
Ja, jetzt haben wir den Star Wars.
Aber jetzt aber wirklich Schluss abgehakt mit diesem Star Wars.
Ja, genau. So, wie weit bist du bei Watchmen?
Bei Watchmen, Sky erlaubt mir nicht mehr. Siebte Folge, ich habe noch kein Finale. Mehr ist noch nicht drin.
Über das Finale müssen wir sprechen.
Ja, ich weiß. Ich kann es nicht tun.
Siebte Folge war?
Siebte Folge ist,
Ist nicht siebte Folge A God Walks Into A Bar? Oder A Bar?
A Bar? Ich stehe gerade am Schlauch.
Also pass auf, wenn du doch. Was passiert in der. Sitzt Angela in einer Bar in Vietnam und kriegt Besuch?
Ja, pass auf. Nein, es ist in Vietnam. Es ist. Sie erlebt das.
Dann bist du noch nicht so weit.
Okay.
Dann bist du noch nicht so weit. Jetzt kommt nämlich eine ganz sehr entscheidende Folge.
Bin mir sicher. Und ich glaube, es wird auch viel um Dr. Manhattan gehen, glaube ich.
Ja, genau.
Gut.
Aber du hast ja quasi jetzt spitz gekriegt, dass da noch was geht mit Dr. Manhattan. Ne?
Das glaube ich auch.
Ja. Wie findest du das, dass der jetzt irgendwie, also man sieht,
ich finde, Dr. Manhattan macht ganz viel den Reiz von Watchmen auch im Comic aus.
Okay, gut.
Er bringt diese Komponente, jetzt muss ich aufpassen, aber so dieses, er bringt das neue Dimensionen, Universum, irgendwann mit Zeit, Dr. Manhattan ist, er dreht an der Uhr.
Das ist auch eine ziemliche Wildcard.
Ja.
Was denkst du eigentlich, was mit Ozymandias, also Adrian White, was mit dem los ist?
Weiß ich noch nicht, habe ich noch keine Meinung.
Hast noch keine Meinung?
Nein.
Aber wo ist er? Das weißt du ja schon, ne?
Ja, naja. Er ist nicht auf der Erde, glaube ich.
Hm. Okay, gut.
Also letzte Szene, wie ich gesehen habe, hat er dieses, was steht da? Save me? Help me? Ja. Was schreibt er da?
Help me D, weiter geht's nicht.
Ah, okay.
Okay, man vermutet, manche denken, es wäre Dan Dreiberg gemeint, ja. Der Night Owl.
Ah.
Aber du wirst sehen.
Ich werde sehen. Okay. Gut, ich freue mich drauf.
Gut, ansonsten, die Woche noch, es liefen Dinge an auf Netflix.
Mhm.
Einmal The Two Popes.
Mhm.
Das ist ein Film mit Anthony Hopkins.
Ja.
Aber nicht nur Anthony Hopkins, sondern den Namen des anderen Schauspielers vergesse ich immer. Er war der Sparrow in
Game
of Thrones.
Da doppelt sich was, Jonathan Pryce ist das, glaube ich.
Jonathan Pryce, genau.
Da doppelt sich was sehr Lustiges. Übrigens, Jonathan Pryce auch, da wir immer über Cats geredet haben, ich kannte den wirklich als Musical-Darsteller. Der hat wirklich irgendwann vor 20, 30 Jahren viel Musical gemacht. Du musst mal dieses ganze Pope-Universum auch im Hinblick auf die Serien, die es schon vorgab, für mich in die richtige Reihenfolge setzen.
Jonathan Pryce hat übrigens doch auch hat er nicht die Hauptrolle auch in Brasil gespielt? Ja.
In Brasil?
Ja.
Ah, ja, das kann sein.
Also The Two Popes ist eigentlich ein Film, im Prinzip geht's, im Vatikan ist ja was Einzigartiges passiert vor ein paar Jahren, und zwar zwei Päpste.
Mhm.
Und zwar, normalerweise stirbt einer und dann kommt erst der nächste. Also es passiert eigentlich, es ist nicht vorgesehen, dass es zwei lebendige Päpste gibt.
Mhm.
In dem Fall war es aber so, weil unser Freund Ratzinger.
Ratzinger.
Ja.
Ratzinger wollte Sabbatical machen.
Pope Ratzinger hat keinen Bock mehr.
Ja.
Und dann kam der Franziskus. Mhm. Ne? Darf man das sagen? Darf man ihn Franziskus nennen?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Das weiß ich nicht.
Ja, wieso? Wie würdest du ihn denn nennen?
Ich bin nicht mehr im Verein.
Der Papst halt.
Der Papst.
Genau. Und somit gab es die Möglichkeit, sich auszutauschen. Mhm. Und darauf basiert der Film so ein bisschen. Ich war eigentlich ganz neugierig, habe mir den Trailer angeschaut, habe auch gemerkt, es ist so ein bisschen so ein Dialogfilm auch. Und der Trailer kam mir aber seltsam schon ein bisschen so, naja, ich will nicht sagen propagandistisch vor, aber schon sehr, also ein bisschen pseudo-kirchenkritisch. Aber eigentlich, ey, solange da zwei gute Dudes wie die Päpste drin sind in der Kirche, ist schon noch alles in Ordnung. Mhm. Wollte ihn aber trotzdem sehen, habe dann aber den Fehler gemacht und habe mir den neuen Trailer zu The New Pope angeschaut. Die Fortsetzung von, wie hieß denn nochmal die alte Variante? The Young Pope, genau.
Ja.
Und bei The Young Pope war ja quasi unser Freund, na sag mal, jetzt bin ich total, wo ist mir jetzt
Ach so, wie heißt der denn, der gut aussehende?
Der gut
Jude Law.
Jude Law, ja. J-Law.
Nee, heißt er nicht, wie heißt der denn?
Jude Law? Ja, er heißt Jude Law. Ich habe ihn abgekürzt, so hip-hop-mäßig. J-Law. J-Law. Mhm. Jude Law natürlich.
Jude Law from the Block.
Ja, genau. Von
He's not fooled by the rocks that he's got.
Ja. Von Sorrentino, ein toller Filmemacher, innovativer Filmemacher. Und gleichzeitig habe ich wahnsinnig gelacht in der Serie, war sehr betroffen, war haben auch echt ein bisschen abgestoßen, hatte so David Lynch-Gefühle und habe gleichzeitig auch so ein bisschen Zugang zu meinem katholischen, christlichen Glauben irgendwie mehr gefunden durch die Serie. Also die hat alles geschafft und mehr. Und jetzt kommt die Fortsetzung und Jude Law hatte ja quasi als Papst Pius, der, keine Ahnung, der wievielte, einen Nervenzusammenbruch, aber was auch so eine Art elysische, so eine Erlösungsdings war am Ende der letzten Staffel. Und jetzt muss quasi ein Vertreter für ihn her, obwohl er auch noch nicht tot ist. Quasi selbes, ähnliches Szenario. Ja. Und der Vertreter ist niemand anderes als
John Malkovich.
John fucking Malkovich. Und man muss nur die wenigen Ausschnitte von diesem Trailer sehen.
Der Trailer ist fantastisch.
Und muss sagen, he's so fucking full of himself.
Ja. Und aber, ja, also die beiden aufeinander loszulassen ist, und es sieht super aus, es ist eine super Musik auch im Hintergrund.
Ja.
Es ist, man ist sofort interessiert.
Die Musik war schon so fantastisch in der ersten Staffel und die kommt am 20.01.
Aber ich sag dir was, in Two Popes wird die Musik auch nicht, es wird ohnehin Geräusch und Musik wird sehr, sehr stark eingesetzt.
Hast du ihn gesehen, den Film?
Die erste Stunde.
Dann kannst du ja darüber erzählen, weil ich wollte jetzt nämlich gerade schließen. Das hat mich nämlich dran gehindert. Ich fand den Trailer so toll und war so begeistert, dass ich gedacht habe, nee, ich will jetzt gar nicht The Two Popes gucken, sondern mich nur noch ausschließlich auf The New Pope freuen. Aber jetzt kommst du.
Du, ich habe nur eine Stunde gesehen. Ich möchte es unbedingt weitergucken. Ich bin nur gestern Abend irgendwann zusammengebrochen. Also es gibt dann, weil es einfach wahnsinnig interessant ist, man guckt, das klingt wie ein richtiger Filmkritiker, man guckt hinter die Kulissen des Vatikans. Das ist schon mal sehr spannend.
Dieses denkt ganze, man das nicht nur?
Nee, es fühlt sich nicht so schlecht an, ehrlich gesagt.
Okay.
Es fühlt sich nicht so schlecht an. Mehr als in einem anderen Film, auf den wir nachher gleich kommen. Aber ganz großartig, es kommt dann nicht, also der Papst ist tot, Johannes Paul II. Ist gestorben. Und es wird der neue Papst gewählt. Und jetzt kommt diese geile Sache mit dem, ne, die schließen sich ja ein. Und dann sieht man, es gibt ja oben diesen Schornstein. Und dann je nachdem, ob weißer oder schwarzer Rauch nach einem Wahlgang rauskommt, kann die Außenwelt sehen, okay, wir haben einen neuen Papas, Habemus Papam oder nicht. Und dieser, wie die einziehen und mit diesem ganzen Pomp und diesem ganzen Zeug, was diese ganzen Kardinäle und ihre ganzen Bediensteten da anhaben. Und dazu läuft dann, gehen streng choreografiert da rein, läuft aber Dancing Queen. Schau mal, das ist großartig. Das ist großes Kino, finde ich. Das ist richtig fantastisch.
Okay. Ich glaube, du hast aber die erste Staffel von The Young Pope nicht gesehen.
Nein, leider nicht.
Ja. Ich glaube, dagegen verblasst alles, was jemals mit Vatikan und Kirche gemacht wurde.
Ja, das kann vollkommen sein. Aber das war das Erste, was ich jetzt gesehen habe und der Film ist auch mal wieder 2 Stunden lang. Ich habe jetzt eine Stunde gesehen und jetzt so langsam kommen der Film in die ersten richtigen Gespräche zwischen Ratzinger und dem argentinischen Kardinal, der dann ja dann Franziskus wird. Und das wird interessant, glaube ich. Das wird sehr gut. Ich glaube, da wird es ein paar sehr ernsthafte Gespräche über Gott und Glauben geben und auch dem, was warum er gesagt hat, okay, ich muss hier mal Pause machen. Ich höre die Stimme Gottes nicht mehr.
Jetzt esse ich gerade meine Mandarine und meine Pekannuss in einem. Das ist dann so eine Geschmacksexplosion, ne? Sagt man auch nicht mehr. Aber okay, I'm hooked.
Biolack. Es war Biolack, der das gesagt hat. Die Geschmacksexplosion, glaube ich.
Wirklich?
Ja, ich glaube, das war so ein Zitat aus seinem Dings. Ja, gut. Ja, hat mir gefallen.
Okay, ja, dann gucke ich ihn auch noch.
Aber es ist, glaube ich, es haut einen jetzt nicht so weg wie schon von der Machart wie wie heißt das? New Pope.
Ja, jetzt heißt New Pope, vorher Young Pope. Genau. Aber es ist wahrscheinlich auch ein unfairer Vergleich. Ja.
Ich habe noch was geguckt, was Neues auf Netflix.
Oh, hey.
Ja, Bernie, ich bitte dich.
Ja, ich auch. Vielleicht haben wir dasselbe geguckt.
The Witcher.
The Witcher.
Ich habe die erste Folge von The Witcher gesehen.
Ja, und was sagst du?
Well, das habe ich dann aufgeschrieben. Ich, it has a very strange feel to it. Mm. Muss man sagen. Ich habe es geguckt. Ich habe in 10-Minuten-Takt gedacht, so jetzt auch gut, jetzt habe ich genug gesehen. Bernie wird es eh angucken. Jetzt mache ich aus. Ich habe letztendlich doch, ich habe die ganze erste Folge geguckt. Und als zweite Notiz steht, es kann seine Herkunft nicht verneinen. Es ist basiert auf einem Computerspiel.
Nee, es stimmt eben nicht.
Es stimmt nicht. Es basiert auf einem Roman von einem Polen, ne?
Mehreren.
Ja. Und zwar das wiederum gefällt mir sehr gut. Die Sage von Geralt von Rivia.
Ja.
Der Name Geralt, da bin ich schon wieder dabei. Geralt gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, das basiert auf einer eher slawischen Sagenwelt.
Okay. Gut, das stimmt. Darauf basiert es. Und trotzdem, na gut, weil ich noch gedacht habe, Computerspiel, sonst was, trotzdem habe ich das Gefühl, ich soll hier schnell in eine Spielewelt eingeführt werden. Es kommt so wahnsinnig.
Das heißt übrigens doch Geralt of River.
Of River, okay.
Ja, nicht Rivia.
Na gut, ich habe ein paar Sachen auswählen, also mir anhören müssen, wie es ausgesprochen wird. Zum Beispiel auch nochmal den von unserem Superman-Darsteller.
Henry Cavill?
Nein, es spricht sich aus. Er selber sagt, es gibt Videos, wo man sagt, wie spricht man deinen Namen? Es wird ausgesprochen wie Cavill. Genau. Und erst hat er mich ein bisschen genervt. Dachte, man kann doch nicht immer nur so hauchen. Ich mach das so und so. Ja, aber ich mach das sowieso.
So spricht Geralt einfach.
Aber so spricht Geralt. Aber er weiß sehr, sehr genau, was er da tut. Und er setzt an den richtigen Stellen Pointen. Er macht das, es ist nicht unwitzig, wenn man es länger guckt. Er macht das wirklich gut. Und was man sagen muss, er lässt den Witcher kämpfen wie, pun intended, ein Superman. Das sieht sehr, sehr gut aus, was da passiert. Es wird natürlich nicht alles er sein, aber die Schwertkämpfe, da hat man wirklich nichts anbrennen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Was mir auch gefallen hat, ist, es gibt gleich am Anfang, in der ersten Folge, eine Stadt wird belagert und auch eingenommen. Ich muss jetzt einmal sagen, ne, weil der Vergleich sich aufdrängt. Es hat was Game of Thrones-iges, ja, natürlich.
Jeder Streaming-Anbieter hätte gerne ein eigenes Game of Thrones.
Ja, und man bemüht sich, ich spüre in dieser Folge so ein bisschen das Verlangen, möglichst schnell in diese Komplexität hineinzukommen. Möglichst viele Häuser, möglichst viele übersinnlichen Dinge. Auch zum Beispiel, dass unterschieden wird offensichtlich zwischen einem Witcher, einem Magician und einem Sorcerer. Also was ist das? Ein Hexer, ein Zauberer und ein Magier? Also offensichtlich gibt es da die Unterschiede.
It's a complex matter.
Genau, es ist so ein bisschen wie bei Dujardin. Die Unterschiede sind nicht groß, sie sind fein. So ein bisschen. Das gefällt mir schon auch. Grundsätzlich, was mir auch gefällt, ist, wie die Muggels, sag ich mal, das Fußvolk, die angreifenden Soldaten mit Magie umgehen. So, wir wollen das Tor einreißen. Oh, scheiße, hier ist offensichtlich irgend so ein Zauberband von Manuel Neuer. Wir kommen nicht rein. Wie damit umgegangen wird, es beeindruckt sie nicht sehr. Auch so die Bewohner eines Dorfes. Oh, ist ein Witcher. Okay, er ist irgendwie ein Mutant. Er kann Dinge, die wir nicht können. Trotzdem werfen wir ihm mal einen Stein an den Kopf. Also bei mir ist so, wenn irgendwo Magie auftaucht, ist für mich, oh, the bats are rough. Ich bin raus. Ja, mir wird's hier zu gefährlich.
Ja.
Die gehen damit, also die sind nicht, die lassen sich, die machen sich nicht schnell in die Hose. Das gefällt mir schon wieder. Aber eigentlich, ich möchte es nicht weitergucken.
Ja, also das, was du als ich glaube, stranges Gefühl oder ein bisschen bezeichnet hast, ich glaube, das ist einfach diese Witcher-Welt. Das bringt es eben ganz gut wieder. Das ist nämlich schon eine sehr merkwürdige Welt, eine gewöhnungsbedürftige Welt. Und die muss man.
Ich erinnere mich ja noch gut an diese Nächte, in denen du gespielt hast, Bernie.
Ach ja, ich habe das Spiel so, The Witcher 3, das ist wirklich das beste Rollenspiel, was ich je gespielt habe.
Ja.
Außer die mit meiner Ex-Freundin. Ah, Rollenspiel, weißt du?
Mhm.
Okay, vergiss es. Und diese Welt wird ganz gut wiedergegeben. Und ich bin mit Henry Cavill auch echt zufrieden als Geralt. Ich finde, er macht das gut. Er setzt die Pointen an der richtigen Stelle, wie du so schön gesagt hast. Er sieht auch, he looks the type. Macht er gut. Und there's a lot to like, habe ich gelesen und dem stimme ich zu. Aber ich bin letztlich, glaube ich, auch nicht weiter als Folge 6 gekommen, was natürlich viel ist auf ein ganzes Wochenende.
Ja.
Aber ich habe wirklich auch viel geskippt, muss ich sagen. Viel durchgeskippt.
Was? Ja.
Ja, weil ich natürlich schon, ich will das, also, aber daran merkt man ja schon, dass ich nicht so ganz einverstanden war mit allem. Ich finde, es will viel sein. Es hat auch, es hat immer noch genug Potenzial, um eine tolle zweite Staffel zu machen, finde ich. Es ist kein Game of Thrones, da ist die Produktion ist einfach nicht wertig genug, würde ich sagen.
Da helfen auch großformartige Plakate an der Bahnhof Friedrichstraße nicht.
Ja, es ist auch nicht, die Nuancen sind nicht fein genug, die Details sind nicht fein genug, es ist echt zu grob gestrickt. Und letztlich, ich sag's ungern, weil ich einfach dieses Universum gern mag und auch die Darsteller, es ist wirklich so mit zu grober Nadel gestrickt. Es hat wirklich so, es hat so ein Xena-Herkules-Touch.
Mit dem Langschwert.
Weißt du, was Xena-Herkules ist, diese Serien? Kennst du die noch?
Ja, oh ja, ja.
Die mochte ich auch gern, aber es hat da halt so ein Trash-Touch, den es nicht ganz, kurz davor ist immer loszuwerden, aber wird es nicht ganz und es hat einfach nicht diese, es hat nicht so die, es hat nicht die Skala, die Größe, die Dimension, die es erweckt nicht die Neugier, die man hatte. Es ist einfach tatsächlich, glaube ich, dann einfach auch von den Filmemachern und Schauspielern nicht auf dem Level von zum Beispiel einem Game of Thrones. Aber ich finde, es hat viele Anlagen, um es besser zu machen in der zweiten Staffel. Also ich habe letztlich auch aufgehört dann. Nice try, würde ich sagen. Hat gar nicht negativ
gemacht. Aber wird sein Publikum finden?
Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, sagt wie die ganzen Witcher, wie sagt man, Witcher-Aficionados, wie die darauf reagieren.
Der Cavill, also der Cavill hat mich beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Was mich auch beeindruckt an ihm ist,
He's making the haircut work.
Auch das. Ja. Und als Schauspieler, er hat, ich bin ja manchmal, ich hadere ja so manchmal mit Schauspielern, man kriegt ja wirklich einen Beruf, man kriegt irrsinnig viele Absagen und die kann man alle sehr persönlich nehmen und man kriegt immer wieder gesagt, es war sehr knapp und manchmal ist man ja so, oh, naja, und dann, ach, ich lasse es sein oder so, ich lasse es nicht sein. Gut, das, die Frage stelle ich mir nicht mehr, weil ich auch, aber so, ich überlege manchmal, ob ich bestimmte Bereiche sein lasse. Warum gehe ich noch zu bestimmten Castings, wenn ich hier glücklich bin mit Kabarett, sonst was? Der Henry Cavill, also wirklich der große Filmstar, er hat Absagen gekriegt für Batman Begins, Superman Returns, was übrigens ziemlich lustig ist, Batman Begins, Superman Returns, wenn man das so hintereinander liest, wo die Rollen nicht gekriegt hat und auch für 007. So, also er ist Engländer. Das sind, wenn du diese drei Absagen hintereinander kriegst, könnte man vielleicht schon mal überlegen, Leute. Ich
weiß nicht, ich glaube, du kriegst so. Ich gucke ja manchmal die Serie The Rewatchables auf The Ringer, eine Podcast-Serie. Und da kommt immer, berühmte Filme, so die What-Ifs, wer genau eigentlich dabei gewesen.
Ja.
Und es ist bei fast jedem Film so, dass die Schauspieler, die es dann tatsächlich die Rolle spielen, auch erst so die dritte Wahl sind.
Absolut.
Und dann kannst du dir aber auch vorstellen, wie viele Absagen man natürlich als Schauspieler bekommt irgendwie.
Das muss ich mir nicht vorstellen, das weiß ich.
Ja.
Und
aber auch als total bekannter
Schauspieler. Als total, ja, das sicher schon. Also, ja, aber es ist nur mal als Meisterfilm, man muss weitermachen. Oder was man, wie viel, ja. Sehr schön, ne? Alte Trivial Pursuit-Frage, die Rolle von Humphrey Bogart in Casablanca sollte eigentlich Ronald Reagan spielen. Oder was ich auch mal wieder gerne erzähle, ich weiß nicht, ob ich es im Brennerpass schon mal gemacht habe.
Rollen. Ganz sicher eigentlich.
Ganz sicher wahrscheinlich. Rollen, die Til Schweiger in Hollywood abgelehnt hat?
Nee.
Haben wir da nicht letztes Mal drüber schon geredet?
Ich glaube, ich kenn's nicht, die.
Nee. Den deutschen Soldaten in Saving Private Ryan.
Ah, doch, hast du erzählt.
Habe ich erzählt, ja. Ne? Ja.
Okay.
Na gut. Ja.
Ja.
Al Pacino sollte, glaube ich, auch in Star Wars mitmachen. Hat er auch nicht. Na gut. Gut.
Ich habe gestern Fernseher eingeschaltet und da kam gerade.
Du hast nach 6 Folgen Witcher an diesem Wochenende gedacht, ach, guck hier noch ein bisschen Fernsehen.
Ja, nur ganz kurz.
You amaze me.
Und hab in Avatar reingeschaltet und dachte wirklich ernsthaft auf den ersten Blick, und Ludwig dachte es, Entschuldigung, mein Sohn dachte es auch, das ist Drachenzähm leicht gemacht. Die Landschaft, die ja echt war, im Gegensatz zu den CGI-Figuren, sah auch nach Drachenzähmen aus.
Ja.
Und die Typen fliegen doch auch auf so Flugwiesen. Ja. Und dann dachte ich mir, holy shit, es ist nicht gut gealtert. Holy shit, ist es schlecht gealtert, Avatar. Und da habe ich nachgeschaut, sag mal, arbeitet James Cameron nicht gerade an mehreren Fortsetzungen? Und er arbeitet, glaube ich, an 4 oder 5 Fortsetzungen seit Jahren, die dann alle back-to-back jedes Jahr rauskommen.
Ich keine Ahnung.
Doch, es ist so.
Ja, tut er, ja.
Ja. Aber is he gonna pull that off? Was glaubst du? Gucken die Leute jetzt, weil ich meine, es war der erfolgreichste Film, bis zu Endgame war ja Avatar.
Meinst du, ob die, was ist die Frage?
Ja, wollen die Leute noch Avatar sehen? Haben die Bock auf das Expanded Avatar Universe?
Du, jetzt, die Leute wollen auch Star Wars sehen. Also
ich, ja, aber jetzt, aber pass auf, es ist ja so viel passiert in den letzten 10 Jahren. Mhm. Star Wars, Marvel, Fast and Furious, da sind ja ganz andere Franchises gekommen, die wahrscheinlich auf viel mehr Interesse stoßen als Avatar. Oder meinst du?
Ich, keine Ahnung, du, ich glaube, er wird einen guten Film machen müssen, damit die Leute reingehen.
Ja, aber das geht doch nicht mit diesen blauen Hulk-Nudeln.
Du, auch die Schlümpfe hatten ihr Publikum.
Okay.
Was gut. soll ich dazu sagen, Bernie?
So, okay. Sopranos Rewatch verschieben wir.
Verschieben bis wir aufs, Neujahr.
Aufs Neujahr.
Wo wir ein bisschen traurig. Also ich muss sagen, ich habe wirklich jetzt mal abends gedacht, was gucke ich denn? Ich habe ja genug zu gucken. Eigentlich hatte ich wirklich Lust, boah, ich könnte jetzt echt eine Folge Sopranos gucken.
Ja.
Aber ja.
Vielleicht machen wir mal aus der Reihe mal so. Und wenn wir Lust haben,
ja.
gucken wir schnell eine Folge.
Haben wir ja neulich schon mal gemacht, ja.
Ja, nehmen wir schnell mal einen Brennerpass auf.
Oh, da gucken einfach mal eine Folge nur.
Ja.
Da haben wir zwei Folgen geguckt für den nächsten. Na gut.
Okay. Gut, jetzt kommen wir zu Fußball.
Jetzt kommen wir zu Fußball. Ja, sehr gut.
Würde ich sagen. Bevor ja. wir unsere Jahreslisten hier, die eigentlich keiner braucht, unter die Leute ja. werfen. Okay, es war Bundesliga. Es war Spieltag 17. Natürlich.
Das stimmt.
Heute sag's ich. Und, ja. Die Apokalypse ist nah. Muss man wirklich sagen. Denn einerseits ist Cats ist ein Film.
Mhm.
Leipzig ist Herbstmeister.
Mhm.
Ja, genau. Also viel Indizien fehlen nicht mehr.
Aber es, okay, weil du Leipzig schlimm findest als Gesamtkonstrukt, als trotzdem,
ja,
aber überraschend tut's einen nicht. Irgendwie, dass sie jetzt Herbstmeister sind, ist konsequent.
Sie sind unstoppable, finde ich.
Unstoppable, finde ich auch. Und sie haben von Anfang an auch so, auch wenn sie jetzt erst auf Platz 1 gelandet sind, ich finde diese Schlusstabelle jetzt wirklich interessant. So, also sie hatten das Momentum von Anfang an. Sie hatten den Nagelsmann von Anfang an.
Sie hatten deine Lyrik von Anfang an.
Sie hatten von Anfang an meine Mutter wahrscheinlich dann letztendlich doch, habe ich doch wahrscheinlich dem Teufel zugearbeitet, meine Unterstützung. Interessant finde ich aber auch, Gladbach ist jetzt noch auf dem zweiten. Vom Gefühl her können sie sehr, sehr froh sein, wenn sie auf dem Champions League Platz sind am Ende der Saison.
Komisch, ja.
Ja, vom, nur vom Gefühl her. Und die Bayern sind schon wieder auf Platz 3.
Ja, die sind aber auch die sind seit dem Flickwechsel total im Aufwind, dass sie zwei Spiele verloren haben. War wirklich auch unglücklich. Da waren sie auch die dominante Mannschaft. Das shit happens.
Ja.
Dortmund ist ein bisschen.
Ist herzzerreißend, ist das.
Ja. Also apropos wollte ich noch sagen, ich habe nichts gegen Leipzig. Ich mag Nagelsmann, ich finde die Mannschaft sympathisch. Die Stadt ist toll. Retortenverein, das berührt mich auch nicht so. Ich mag halt diesen Mathe-Schitz nicht. Der ist mir eher unangenehm aufgefallen. Und dass der sich quasi eine Meisterschaft, dass man sich eine Meisterschaft kaufen kann. Da mag ich jetzt halt so ein bisschen so altlinks muffig klingen, aber so ganz gefällt mir der Gedanke natürlich nicht.
Nee.
Da kann ich mich nicht von los sagen. Ja. Als alter Capitalism-Critic.
Mhm.
Okay, aber Rüdiger Rudolph, would you please break Spieltag 17 down for us?
Du Bernie, ich habe kurz gedacht, du würdest nie fragen. Mhm. Ich gucke hier irgendwas auf meinen Zettel, ich habe glaube noch nie so einen kurzen Downbreak geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich lese einfach mal vor. Ich fasse mich kurz. Mit 2 Traumtoren. Gewinnt Fortuna Düsseldorf ein verdammt wichtiges Heimspiel gegen Union Berlin. 2-0. Gladbach kommt zu einem 0-0 bei der Hertha. Weil ich dazu irgendwie mehr nicht sagen kann. Es war einfach nur ein 0-0. Es ist, ich konnte jetzt nicht schon wieder sagen, Klinsy hat offensichtlich geschafft, die Defensive der Hertha zu stabilisieren. Gladbach geht irgendwie die Luft aus. Es war halt nur ein 0-0. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zirkzee. Ist, finde ich, das einzige Narrativ. Gnabry schießt danach nach Zirkzee offensichtlich immer ein Tor.
Ich finde, Zirkzee klingt eigentlich wie so eine griechische Rachegöttin.
Ja,
so eine
Insel richtig. Wohnt oder so. Sehr gut, das stimmt. Das stimmt. Genau. Oh Mann,
oder
Mann.
Oder Cersei. Klingt ein bisschen nach Cersei.
Cersei.
Ja. Ja. Queen Cersei. Queen Zirkzee.
Ja. Mother of.
Mother of Goals.
Ja.
Sagen wir es, wie es ist.
Ich sehe mein Downbreak gefällt mir nicht. Hier steht nur, oh Mann, Bremen. Wahrscheinlich, weil ich so traurig bin über Bremen. 1. FC Köln, Werder Bremen, 1-0. Wenn ich mir etwas zu Weihnachten wünschen darf, dann bitte ein schönes 2-2 Unentschieden von Schalke gegen Freiburg. Vielen Dank. Irgendwann, so kurz vor Schluss, nach mehreren Videobeweisen und einer gelb-roten Karte, zählt dann endlich mal der Treffer zum 1-0 für Leverkusen gegen Mainz 05. Der BVB erlaubt sich eine weitere herzzerreißende Niederlage, diesmal gegen ein Hoffenheim, das sein Glück kaum fassen kann. Hoffenheim BVB 2-1. Paderborn lebt, Frankfurt stirbt, dank Adi Hütter, aber immerhin in Schönheit 2-1. Und O Nagelsmann und Nagelsmann, du Trainer Schaum geboren. Der ganzen Liga und auch uns gabst du was auf die Ohren. Tja, Bayern, Gladbach, BVB, sie rufen Scheibenkleister, denn nur der gute Julian mit Bullen ist Herbstmeister. Leipzig, Augsburg 3-1.
Ich finde, das kurze Aufstoßen und Abwarten hat es nochmal spezieller gemacht. Das war nochmal die Pointe betont. Ja,
das ist diese Mischung aus Pekannüssen, Mandarinen und Datteln, mit denen du mich hier fütterst.
Ja, Bernie. Ja. Ich mich selbst auch natürlich.
Natürlich.
Aber ist ja Weihnachten.
Ist ja Weihnachten, hey.
Das war's?
Das fürchte ich war's. 8 Spiele, was soll man machen?
Ja, also statt Frauenfußball habe ich was anderes anzubieten, nämlich Fallon fucking Sherrock.
Oha.
You know who that is?
No.
Fallon Sherrock ist die erste Frau, die in die dritte Darts-WM-Runde eingezogen
ist. Doch, natürlich. Ja, ich habe Bilder von ihr gesehen.
Ja.
Immerhin, ich weiß alles. Ich habe ein Bild von ihr gesehen. Na toll. Aber ja, sie ist 25, mehr weiß ich nicht.
Ja, sie ist fantastisch.
Sie hat eine Quote von 83%.
Also sie weiß ja mehr als ich.
Ja.
Und ist eine der beliebtesten Frauen Englands gerade.
Die ist nur so schnell
geht. Boris Johnson has nothing on her.
Ja.
Wenn Irland, Schottland und Wales im Empire bleiben, im Empire sagt man auch nicht mehr, dann nur wegen Fallon Sherrock, nicht wegen Boris Johnson. Im Gegenteil, en contraire. Ja, das war's jetzt.
Sportlicherdings.
Jetzt können wir vielleicht nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen, weil das sind wir vielleicht unseren wenigen verbliebenen Fußballhörern dann noch
schuldig. Kannst du die gerne aufmachen? Ich kann sie ja auswendig.
Du kannst ja auswendig?
Ich glaube schon.
Ja, okay, gut.
Ich weiß nicht.
Torjäger weißt du auch, ne?
Torjäger.
Na, gucken wir gleich.
Ich glaube, Lewandowski schon noch, ne? Aber ja, dicht gefolgt von Timo Werner.
Ja,
Platz 3 weiß ich.
Ja, 1918, glaube ich. Wer ist Platz 3?
Henning Ruven.
Henning Ruven?
Mit 11 Treffern.
Der Düsseldorfer?
Ja.
Wow.
Ja.
Oh, da ist was los.
Aber hast du sein 1-0 gesehen? Das war der Knaller.
Nee, habe ich nicht.
Knaller.
Ich muss passen.
Das war der Knaller.
Gut, wir gehen mal durch. RB Leipzig, klar, unstoppable, Borussia Mönchengladbach, tendenziell Abwärtstrend. Bayern München geht aufwärts, aber 4 Punkte Rückstand, auch nicht ganz ohne.
Da müsste Schalke schon kommen?
Nee, dann kommt Dortmund natürlich.
Ja, Dortmund natürlich, meine ich.
Ja, genau, aber punktgleich mit Schalke.
Genau, Schalke und Dortmund sind punktgleich, so ist es.
Schalke sieht man zwangsweise fast zum Aufwärtstrend.
Mhm.
Aber weiß nicht, ob da viel Platz nach oben noch ist für Schalke. Also kann sein, kann nicht. Platz 4, würde ich mal sagen, für Abschlusstabelle. Dortmund Platz 5. Sehe ich jetzt mal so. Wobei, wenn die noch einen fetzigen Trainerwechsel machen, weiß ich nicht, dann kann es auch noch ein bisschen mehr werden. Also Gladbach sehe ich eher so auf Platz, aus dem Champions League-Rängen fast rausrutschen irgendwie. Ne? Komisch, habe ich auch dasselbe Gefühl. Möchte ich gar nicht. Die Leverkusen ist gut bedient mit 6, finde ich. Da sind einfach die starke Mannschaften da oben.
Mhm.
Hoffenheim 7, finde ich, ist auch eine gute, ist gut für die Saison, für die Post-Nagelsmann-Saison. Freiburg 8, bisschen traurig, dass die abgerutscht sind, aber ja, gut, was willst du erwarten? Aber die sind fest im Sattel.
Mhm.
Wolfsburg 9, auch absolut da, wo sie hingehören. 10 Augsburg, sehr erfreulich, weil unser Bergsteiger-Freund Martin Schmidt, der hat wirklich den Turnaround geschafft.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, wirklich, beeindruckend.
Ist auch schon mal zu sehen.
Selbst gegen Leipzig irgendwie, wirklich gut im Saft gestanden. Union Berlin könnte ich persönlich noch bis 2 Plätze höher vertragen, aber es ist auch schwierig bei der Konkurrenz. Also absolut okay, Platz 11. Vor der Hertha, das ist ja das Wichtigste, das ist ja die Meisterschaft bei denen.
Gucken, was da passiert im nächsten halben Jahr.
Ja, lustig schon. Viel Luft ist für die Hertha nach oben auch nicht bei der Konkurrenz, finde ich. Also da geht es vielleicht noch auf Platz 8 oder 9, aber mehr.
Ich finde, bei der Hertha wird spannend, was nächstes Jahr im Sommer alles passieren wird und wer vielleicht dann zu Hertha kommt.
Eben, und da kommt man jetzt noch einigermaßen die Wunden lecken aus der Vorrunde und jetzt, ja, keine Ahnung, jetzt Europa League. Aber selbst das wird sehr schwierig.
Glaube ich nicht.
Frankfurt, wenn es weiter so geht, ich möchte, Adi Hütter ist natürlich einer unserer absoluten Lieblingstrainer.
Ja.
Aber ja, weiß nicht, mit Platz 13 können die nicht zufrieden sein und ich sehe es auch, bin mir nicht so sicher, ob der am Ende der Saison noch Trainer sein wird.
Und talking about Lieblingstrainer, punktgleich mit Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Kohfeldt ist auch traurig.
Nee, punktgleich mit Eintracht Frankfurt ist der SF, Werder Bremen ist viel weit unter.
Viel
weiter unten.
Wirklich, haben wir nicht.
Mainz ist punktgleich.
Ach, natürlich, ja. Mit 18 Punkten, ne?
Ja, stimmt. Mal Beilo hat einen guten Job gemacht, aber gut, die haben natürlich so scheiße gespielt, bis immer noch Platz 14, also das muss sich trotzdem die Konsistenz erst erweisen. Ja, Köln wird das schwierig. Das sage ich dir, Rüdiger. Das wird kein Zuckerschlecken. Bleibt schwierig. Fortuna Düsseldorf und Köln werden sich tatsächlich ein bisschen duellieren um den Relegationsplatz weiterhin. Und Paderborn sehe ich abgestiegen. Ohne Zweifel.
Ja, wobei Paderborn, glaube ich, haut immer zwischendurch nochmal einen raus.
Das ist klar, das ja. können sie. Aber das bringt, das reicht halt nicht.
Reicht halt nicht, ja.
Nee. Und Bremen, ja, Bremen muss eigentlich, also, ja. Wir mögen Herrn Kofeld sehr gerne, aber ich glaube, ohne Trainerwechsel wird es nichts.
Sieht böse aus, ja.
Ja. Also mit Kofeld steigen die ab und ohne Kofeld vielleicht Relegationsplatz. Mhm. Ich sehe es wirklich sehr schwarz, obwohl Bremen jahrelang unseren Brenny gewonnen hat, als beliebteste.
Trotzdem, ne? Ist das ja. nicht verrückt?
Ja, genau. Ja, ich glaube, drei Brennys in Folge.
Sie sich daran nicht halten.
Naja. Okay, gut.
Da.
Jetzt wollten wir noch kurz in die Torjäger reingucken, ne?
Ja.
Das ist ja auch mal interessant, weil ich nicht weiß, wie es nach Platz 3 weitergeht. Also Levy. Levy 19, Wenne, sag mal Wenne, wie im Film. Wenne.
Du Wenne, Wenne.
Wenne.
Sag mal, tu das genau, dass das hier so rumoxidiert.
Ja.
Röhrig sag ich, mach das nicht.
Okay, gut. Der ist 18
ja.
Tore. Ruven Hennings 11 Tore, ne? Mhm. Und jetzt kommt Marco Reus, Jadon Sancho bei den 9.
Ich kann dich ja kaum verstehen, was?
Marco Reus und ja, Jadon Sancho,
gut.
Beide 9. Auf Platz 6 Anderson, Sebastian, 8. Hätte man auch nicht gedacht, dass ein Unioner hier schon auf Platz 6 ist.
Du, ja, ja.
Ja. Dann der fantastische Florian Niederlechner, Ex-Freiburg, mittlerweile auch Augsburg, auch 8 Tore. Unglaublich toller Vorlagengeber, glaube ich, auch wenn ich das richtig verstanden habe. Dann Paciencia auf Platz 8 mit 7 Toren. Dann kommt Petersen Nils, der erfolgreichste Torschütze des SC Freiburg. Joachim Löw überholt, auch mit 7. Kaison mit 7. Rashica mit 7. Wechhorst, unser Freund Wout, mit 7. Und Coutinho mit 6, immerhin auf Platz 13, weil da schon so viele Gleichplatzierte waren. Okay. Und komischerweise, da habe ich ein bisschen gestutzt, Gnabry hat nur 6 Tore, hat sich irgendwie noch mehr angefühlt. Aber der hat in der Champions League so viel geschossen.
Ja.
Ja,
ja und er ist irgendwie, finde ich, immer auch...
Ja,
was da vorne ist er? Dabei. Ich weiß nicht. Ich
empfindest ihn
eigentlich auch. Bestätige ich nur gerade das Gefühl, dass man das Gefühl hat, er ist immer dabei.
Ja, ich weiß aber auch nicht. Das ist ja, man müsste mal die Scorer-Charts anschauen. Ja. Da ist wahrscheinlich anders. Nach Körperteil kann man das auch hier ordnen. Das finde ich interessant.
Wirklich?
Ja. Das ist dann.
Auf welcher Seite bist du denn?
Bei Pornhub, auf Kickhub.
Genau, oder?
Kickporn.
Ja.
Pornkick.
Metzgerinnung.
Nee, aber wir können kurz auf die Scorer gucken, ne? Und da ist Werner Timo Nummer 1 und Lewandowski Nummer 2 und da ist Sancho Dritter und da ist der Freund, wie ich schon angedeutet habe, Niederlechner nämlich Vierter.
Ja.
Da ist auch Thomas Müller dabei und jetzt ist Gnabry ein bisschen höher auf Platz 8, aber mit Coutinho zusammen. Auch nicht so hoch, wie ich dachte. Aber auf jeden Fall, mein Spieler der Hinrunde ist so ein bisschen auch Florian Niederlechner, muss ich sagen.
Ja.
Ja. I love him. Okay, so, genug Fußball jetzt zu unseren Jahreslisten.
Oha. Oha, Benny Meyer.
Oha. Ich kann dir einfach mal, können wir mit Songs, hast du Songs auch?
Natürlich habe ich Songs.
Songs habe ich immer ganz. Es ist echt ein bisschen mein Problem jedes Jahr, dass ich ganz viele Songs höre und ganz wenig Alben.
Ja, das ich bin
so ein Songfuzzi geworden.
Ich bin ein bisschen Albumfuzzi. Ich höre, weil ich erstelle nicht gerne Playlisten. Und ich lasse jetzt Spotify nicht einfach so rumschaffeln und es laufen dann doch wieder relativ viel Schallplatten bei uns.
Ja, aber ich glaube, das ist, also hörst du Musik beim Sport?
Nein, okay. Nee, tue ich nicht. Ich gehe meistens raus und
höre
zwangsweise manchmal Musik da war, weil ich draußen manchmal so ein bisschen Gymnastik mache, sind da gerne irgendwelche Personal Trainer, die aus irgendwelchen Boomboxen furchtbare Musik abspielen lassen.
Ja, aber pass auf, das ist nämlich ein bisschen der, und das, glaube ich, macht viel aus. Weil
ja, das kann sein.
Wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe
ja.
oder im Fitnessstudio bin, dann höre ich, ich habe so eine Lieblingssongs-Playlist, hat ja jeder auf Spotify und lasse sie halt durchschaffeln.
Ja.
Und es verschafft mir sehr viel Freude, motiviert mich aber auch immer wieder neue Songs da drauf zu schaufeln,
ja,
statt eben Alben zu hören.
Mhm.
Und ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, dass ich so songfixiert bin. Es hat viel mit Sport zu tun, glaube ich.
Mhm.
Okay, wir sagen trotzdem mal ein paar Songs, die uns sehr gut gefallen haben dieses Jahr.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Kann ich machen.
Ja.
Warte,
keine Rangliste.
Ich habe wirklich, genau. Wobei, also den einen möchte ich ein bisschen rausnehmen, weil ich den wirklich sehr liebe. Ich liebe sehr 17 von Sharon van Etten. Steady As She Goes, The Raconteurs, Somebody
Steady
Else.
Steady As She Goes ist doch schon ganz alt.
Nee, Steady As She Goes, gibt wahrscheinlich noch andere Titel, die so heißen, aber...
Steady As She Goes. Meinst du
da,
den?
Da, da, da.
Ja, der ist ganz alt.
Aber ist der nicht auf dem Album drauf, dass dieser erschienen ist?
Steady As She Goes ist, glaube ich, 8 Jahre alt.
Ja, das... Oh... Siehst du, mein Gott.
Das ist bei mir immer, ich habe da eine eigene Liste für, das heißt dann alte Songs, heißt es
ja. Aber führst du Listen das ganze Jahr über?
Ja, doch, eigentlich schon. Ein bisschen schreibe ich
mal. Ich glaube, du hast natürlich, glaube ich, recht.
Ja, 2006.
Oh, siehste. Na gut, habe ich dieses Jahr auch noch viel gehört.
Das ist ein schöner Song, keine Frage.
Somebody Else, The 1975. When the Party's Over, Billie Eilish.
Da muss ich dich wieder korrigieren. Ist The 1975 die Platte nicht letztes Jahr rausgekommen? Ich glaube, das war letztes Jahr eine der Platten meines des Jahres, glaube ich.
Nee, ich glaube. Oh.
Ah, du, es gab bisher keine Sendung in den letzten 5 Wochen ohne dein Handygeräusch, insofern. Stay true to yourself. Mhm. Ja, willst du jetzt mal gucken?
Ja, Somebody Else, ich gucke gerade nach, ich bin dabei. Somebody Else, aber wo steht denn mal, wann der rausgekommen ist? Überblick, Lied von Anhören, andere suchten auch nach. Nein, Überblick, Quelle, vollständiger Text. Oh, ich will nicht den vollständigen Text, ich will das.
Ja, also du meinst A Brief Inquiry into Online Relationships, ist es von dem Album? Weil das kann ich dir definitiv sagen, dass das vom letzten Jahr, also nicht von diesem Jahr ist.
Ist nicht von diesem Jahr.
Ja. Okay. Gut.
Ah, das läuft sehr schlecht für mich hier. When the Party's Over, Billie Eilish, ist von 19?
Ja,
völlig. Ach, ein Glück, danke. Ich liebe es. Und All I Want von Broken Social Scene. Das Album kam relativ sicher dieses Jahr raus und es ist kaum einer besten Liste drin. Das habe ich das auch nochmal in den Alben drin.
Ja, ich habe das nicht gehört tatsächlich.
Let's Try the After.
Ja. Okay, schon fertig?
Das waren ja nur Songs, 5 Stück. Was willst du von mir?
Ich habe ungefähr 40 Songs. Ich kann es gar nicht.
Ah ja.
Ich muss auf jeden Fall stellvertretend nehmen. Ich finde ja die Vampire Weekend Platte, Spoiler kommt später auch vor, so unfassbar gut, dass ich eigentlich die Hälfte aller Lieder da erwähnen könnte. Aber ich nehme mal das erste Lied, was ich davon gehört habe, Harmony Hall.
Mhm.
Und das, was mir am besten gefällt, nämlich This Life. Von This Life gibt's eine Klavierversion, die extra für die Spotify Sessions, das gehört mit zum wunderschönsten, was die Menschheit, glaube ich, erfunden hat. Ich mochte sehr gern, wobei ich da auch nicht sicher bin, ob der nicht letztes Jahr rausgekommen ist, aber ich habe ihn hauptsächlich dieses Jahr gehört. Panic at the Disco, High Hopes. Kennst du den? Got to have high, high hopes for a living, shooting for the stars, but I never made a killing. Das berührt mich sehr. Panic at the Disco kennst du, ne? Die Band.
Nein.
Es ist so eine Emo-Pop-Band, kann man sagen. So ein bisschen der Vorläufer von 21 Pilots, der Spirituelle. Wobei die ein bisschen anspruchsvoller sind.
Okay.
Kennst du auch nicht 21 Pilots?
Nein. Doch, ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe nichts mehr.
Okay, auf jeden Fall Panic at the Disco, High Hopes. Das ist so ein ganz platter Text eigentlich. Und das Video ist auch platt. Brandon Urie geht einfach ein Hochhaus hoch zu Fuß. Und das hat meine Kinder sehr fasziniert, dass da jemand ein Hochhaus hochgeht. Und die Message ist eigentlich ganz einfach.
Er geht außen hoch?
Ja.
Gut.
Seine Mama. Wir haben
über den Trailer von Tenet gesprochen.
Seine Mama, ja, stimmt, wir müssen über den Trailer von Tenet sprechen. Genau. Nee, das können wir jetzt gar nicht mehr. Wir sagen einfach nur, wir haben einen Trailer zum neuen Christopher Nolan-Film gesehen, ja. Tenet.
Und das sah gut aus.
Und der verdammt gut aus, sieht aber auch aus, als wäre Christopher Nolan sich, als würde alle seine Filme remixen irgendwie.
Exactly my thoughts.
Okay, gut. Weiter. Genau. Und die Message ist ganz simpel. Mama said, eines Tages wirst du was ganz Großartiges werden und du musst nur weiter dran glauben.
Mhm.
Und das ist was mich immer noch berührt. Nicht, dass ich was ganz Großartiges werden will, aber dass ich nie die Hoffnung aufgegeben habe in meinem Leben, dass noch was Besseres passieren könnte und dass ich auch irgendwie dass ich auch was Besonderes bin. Und ich meine es nicht ich kann besonders gut schreiben oder ich kann besonders gut Fußball spielen oder besonders gut podcasten, sondern nur, ich habe irgendwas, was mich so unterscheidet von anderen Leuten und das wird sich irgendwie seinen Weg bahnen und auf dem nicht nur Negatives passiert, sondern es kann immer noch in jedem Moment was ganz wunderbar Tolles passieren für mich. Und das nenne ich, das spricht dieser Song für mich an, diese High Hopes. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass eine der schlimmsten Sachen, die man, wo man sich das Leben am schwierigsten machen kann, ist immer so, Erwartungen zu haben. Deshalb bin ich eigentlich auch irgendwie gegen High Hopes. Aber das ist, glaube ich, so der Dings, das Beste, sich ein bisschen Selbstliebe zu gönnen, auch gute Dinge für einen zu erwarten und zu erhoffen, aber gleichzeitig auch von allen Erwartungen loszulassen. Das ist quasi die Gratwanderung, die schwierigste, die es überhaupt gibt. Und aber irgendwie drückt es der Song für mich aus. Okay, dann natürlich haben Ghost eine Doppel-A-Seite rausgebracht mit Kiss the Go-Goat und Mary on a Cross, wo sie in dem einen Song machen, sie so ein bisschen auf 60s-Pop, in dem anderen so ein bisschen auf 80s-Pop. Zwei unfassbar gute Lieder. Dann hat Bilderbuch mit Kitsch einen wahnsinnig tollen Song ausgebracht. Ich war nie rich, aber cool mit Kitsch. Aber cool mit Kitsch. Kennst du?
Mhm.
Hammer Song. Die wunderbare Aldous Harding, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Album leider, aber
ja.
The Barrel ist ein fantastischer
ja.
Song.
Ja, finde ich auch. Ja.
Gerade neulich verpasst, war eingeladen zum Konzert, aber konnte nicht.
Mhm.
Ja. Ich mochte von Big Thief den Song Cat Tales eigentlich ganz gerne. Ansonsten ist mir die Stimme von Catherine Lenker heißt er, wie soll mir nachnamen, ein bisschen zu brüchig, nicht so ganz mein Ding. Dann natürlich erstaunt, dass es bei dir nicht drauf ist, aber gut. Dua Lipa, Don't Start Now, der Disco-Dancefloor-Filler des Jahres für mich. Jetzt kommt ein bisschen Guilty Pleasure, wobei ich stehe irgendwie zu der Band. Ich habe immer gerne Blink-182 gehört und die haben auch dieses Jahr echt einen Killer-Song ausgebracht, Dark Side heißt der.
Mhm.
Auch dieses Jahr haben Tegan und Sarah wieder was Neues rausgebracht.
Das stimmt, ja.
Das Album ist so mittel, aber ein Song, Hey, I'm Just Like You,
ja.
Der ist sehr rührend.
Okay.
Ja. Es gibt eine Ballade, die mich sehr berührt, weil es mir jemand geschickt hat, der so ein bisschen gesagt hat, so denkst du doch.
Oh.
Und es ist von Ben Platz, ganz kitschiges Liebeslied von Ben Platz, heißt Grow As We Go.
Mhm.
Ja, der Titel ist schon so schön, finde ich. Dann gab es eine bisschen rockigere Band, die ich dieses Jahr entdeckt habe. The White Reaper heißen die. Die haben einen Irrsinn-Song namens Might Be Right. Klingt ein bisschen Weezer-mäßig. Ich habe von Charlie XCX den Song mit Christine and the Queens.
Warum habe ich denn da eigentlich nichts mit auf der? Das mag ich auch gerne.
Sie haben einen Song mit Christine and the Queens, die kennst du auch, aufgenommen. Mhm. Gone heißt der.
Ja, fand ich
sehr schön.
Gerne, ich kenne auch das Video. Ja.
Ich bin wirklich ein bisschen ergriffen von, bin kein Seed-Fan, war es nie, fand die Band immer ganz nett, also auch cool, manche Songs, aber das Seed-Ticket von Seed ist wirklich ein sehr schönes Lied über das Leben so im Allgemeinen. Bon Iver bin ich tatsächlich eher raus mittlerweile, aber der hat einen Song aufgenommen, der heißt You, der klingt wie Bruce Hornsby and the Range, und Bruce Hornsby and the Range, kannst du dich noch erinnern an den?
Ja.
It's just the way it is.
Mhm.
Das war einer meiner ersten CDs. Der hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ja, und dann kann ich natürlich nicht umhin, noch Baby Metal zu erwähnen, weil auch die haben in dem Jahr eine neue Platte rausgebracht.
Ach.
Weißt du, die sind
ja. Ja, du läufst bei uns im Kinderzimmer auf dem Ghetto Blaster.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja. Ja. Shanti, Shanti, Shanti mag ich da sehr gerne.
Ja.
Und ich muss sagen, ich mag die Chainsmokers gerne. Habe ich dieses Jahr für mich entdeckt. Kennst du die Chainsmokers? Mhm. So ein Producer-Duo, die aber auch singen. So eine Popband eigentlich. Also as pop as can be. Die haben einen wunderschönen Song namens Push My Luck.
Mhm.
Und Billie Eilish, Bad Guy. Nee, kein Song, der mich berührt. Aber tatsächlich, ich wollte einfach einen Song reinbringen, wo ich sagen muss, von vorne bis hinten, ich schreibe ja selber Songs, die immer schlechter werden von Jahr zu Jahr. Aber zumindest ist mir der Prozess des Songschreibens und auch Songs aufnehmens noch einigermaßen vertraut. Und da gibt's dann immer wieder so Sachen, wo ich von so einer Producer-Seite her denk so, boah, das ist wirklich eindrucksvoll, wie man draufkommt und wie man so eine Gesamtkomposition, wie Stimme und Musik und Samples und alles und Keyboards und alles zusammenpasst, wo ich nie im Leben draufgekommen wäre und es trotzdem so viel Sinn stiftet. Und das ist Billie Eilish's Bad Guy.
Das,
eine der Singles des
Jahres. Aber finde ich sowieso bei Billie Eilish auch dieses, ich meine, sie macht alles ziemlich mit ihrem Bruder zusammen, ne, selber.
Ja, ich würde aber bei anderen Songs nicht zustimmen, tatsächlich.
Hm. Ich finde das ja.
Aktuelle Video, was ich gesehen habe, ist ja Sani, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist zum Beispiel, das ist mir viel zu 90er, das ist so Trent Reznor Ästhetik irgendwie. Der hat übrigens einen fantastischen Soundtrack für Watchmen geschrieben hat. Trent Reznor, ja. Soundtrack ist von...
Den höre ich, das ist eine Playlist, die ich mir ab und zu anmache.
Ja.
Die Watchmen... das
ist wirklich sehr, sehr gut.
Ist wirklich sehr gut, ja.
Also, Billy
Eilish... Ich mochte schon, in dieser Folge hier, in der Looking Glass Folge, läuft ja immer im Hintergrund George Michael, Careless Whisper.
In so einer Akustikversion.
In einer Akustikversion, die ist herrlich.
Ja, das ist ganz toll. Ganz tolle Version. Okay, gut, aber ich bin durch. Billie Eilish natürlich, ich habe sie bei den Alben nicht dabei, aber ich wollte sie nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Okay, die Alben.
Ich lese einfach mal vor. FKA Twigs, Magdalene.
Oh.
Angel Olsen, All Mirrors, Broken Social.
Das war mir so klar, dass du Angel Olsen, ohne dass wir jemals drüber gesprochen haben, war mir so klar, dass du
Angel
Olsen.
Ich finde es großartig.
Ich habe die besten Listen des Jahres durchgegangen bei anderen und dachte, habe ich Angel Olsen gesehen, habe ich reingehört, habe ich gesagt, not for me, aber wenn das nicht bei Rüdiger drauf ist, ich fress einen Besen.
Was man wieder sagt.
Ja.
Broken Social Scene habe ich eben schon gesagt, Let's Try the After. Billie Eilish habe ich auch schon gesagt, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Und auch Lizzo, 'Cause I Love You.
Ja, Lizzo ist natürlich, auch nicht so ganz mein Bier, aber lässige, muss ich sagen, das Wort lässig, kann man das noch sagen?
Bestimmt.
Lässige Künstlerin. Übrigens auch in Hustlers.
Ja, ich weiß, ja. Hast du ja gesehen, genau.
Ja. Ja, bei mir, Vampire Weekend, Father of the Bride, vielleicht Album der Dekade, muss ich wirklich sagen. Ich finde die Platte so unfassbar gut in jeder Hinsicht, dass ich selbst die Vampires of the City, die letzte, gleich nochmal mit auch gut finde irgendwie.
Ich habe die nicht so oft gehört. Die hat beim ersten Hören nicht so, ich muss der nochmal eine Chance geben.
Ja, aber das macht's ein bisschen aus. Mhm. Das ging mir eigentlich auch so. Ich hatte auch so die 3-4 Singles. Alles macht Sinn, auch wenn es länger dauert. Ich fand auch das Cover beschissen, bis ich mir die Platte dann gekauft habe und das Cover so richtig physisch in der Hand hielt. Okay, und so.
Gut, das kann sein.
Ist alles ein bisschen auf den zweiten Blick oder vieles auf den zweiten Blick und es macht einfach die Langfrist, die Langwierigkeit dann auch aus, finde ich oft bei Platten, wenn dich nicht alles gleich anspringt.
Ja, natürlich, also auch das kenne ich, aber es war nicht zu wenig Interesse beim ersten
gut.
Mal.
Die geliebten Bilderbuch mit Vernissage My Heart, natürlich auch da nicht alles gut, aber einfach für so viel, also da muss ich tatsächlich einfach schon den Witz und die Originalität von allem, was sie machen, belohnen. Und natürlich einen wunderbaren Gitarristen einfach, der tatsächlich ein Guitar Hero ist. Ich habe mal den Sänger Maurice interviewt vor ein paar Jahren und da habe ich auch gesagt, also man liest es ja selten, aber euer Gitarrist ist so ein wirklicher Guitar Hero, oder? Und hat er gesagt, ja, endlich sagt's mal jemand. Das macht ja viel aus bei unserer Musik irgendwie. Ja. Das, was der Mann auf der Gitarre spielt. Ja. Und das sehe ich immer noch so.
Ja.
Okay, dann die erwähnten White Reaper mit You Deserve Love. Ein sehr schön Albumtitel. Und dann, ich glaube, es ist dieses Jahr rausgekommen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, Conor Oberst, kennst du ja auch. Conor Oberst ist quasi eine Indie-Legende. Da warst du noch ganz jung wahrscheinlich. Das ist natürlich ein Witz. Du bist ja viel älter als ich. Bright Eyes, sagt dir das was?
Sing mal.
Nein, das ist eine Band.
So.
Saddle Creek ist dieses unglaublich bekannte Indie-Label. Okay. Conor Oberst hat eine Platte aufgenommen mit Phoebe Bridges, du weißt ja, eine meiner absoluten Lieblingsinterpretinnen. Und dieses Projekt heißt Better Oblivion Community Center. Und so heißt auch die Platte. Und es ist einfach eine verdammt gute Platte. Dann bin ich ein bisschen abgegangen, so ein bisschen altherrenmäßig auf die Abbey Road Remastered Ausgabe. Bei Abbey Road muss ich auch sagen, nie eine meiner Beatles Lieblingsplatten war. Ich war immer bei diesem weißen Album und mich konnte mit verkopften und Pop-Karikatur Beatles immer viel anfangen. Aber da war die weiße Platte so voller Material, dass ich mit der Abbey Road als Kind nicht ausführlich beschäftigt habe. Aber jetzt zum Abbey Road Jubiläum und dieser Remastered-Version bin ich dann jetzt dann doch nochmal voll eingestiegen. Und die Platte ist auch...
Aber wie oft hörst du dann sowas? Also das gibt dann so Zeiten, wo das dann länger bei dir... Das hörst du ja wahrscheinlich nicht beim Sport. Wann hörst du sonst
Musik? Das habe ich auf Platte gehört. Da habe ich mal die Vinyl gekauft und festgestellt, es ist remastered wie eine Doom-Platte. So
mir fällt ein, wir haben, glaube ich, mal im Brennerpass drüber geredet zwischendurch.
Ja, das habe ich dann ein paar Mal auf Vinyl gehört und... Das reicht ja, ne?
Ja, natürlich reichen du das sowieso.
Ja. Dann Nick Cave and the Bad Seeds, Ghost Teen habe ich mir nicht gekauft. Gefällt mir auch die B-Seite nicht so, aber auf der A-Seite haben mir ein paar Sachen sehr gerührt, weil ich einfach auch, man kann diesen Hintergrund, dass die Songs dann entstanden sind nach dem Tod seines Sohnes, der mit im Alter von 15 Jahren von einem Cliff in Brighton gefallen ist, gestorben ist. Man kann es nicht loswerden, aber so ist es ja auch gedacht. Die Platte heißt ja nicht umsonst Ghost Teen. Ja, es ist schwermütig, aber es ist trotzdem hoffnungsvoll und das so hinzukriegen auf die Art und Weise, das finde ich sehr schön. Das ist übrigens auch, was ich bei der Leonard, habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber bei der letzten posthum erschienen Leonard Cohen Platte sehr gut mag, diese Mischung aus. Ich bin eigentlich schon mit einem Fuß im Grab, aber da war viel Gutes dabei. diese Einstellung gefällt mir eigentlich ganz gut.
Mhm.
Und ja, dann habe ich eine Hip-Hop-Platte, die einzige dieses Jahr auf meiner Liste. Little Sims, das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Grey Area. Die Mama habe ich das Gefühl, wenn ich bei auf der Grey Area ein paar Songs gut finde, habe ich das Gefühl, ich darf sie vielleicht nicht ganz gut finden, weil sie klingen ein bisschen wie Hip-Hop in den 90ern. Und das ist antiquiert, wenn ich das jetzt so, aber gut, gefällt mir halt einfach.
Ich habe auch mal reingehört. Das hat, du hast, haben wir schon mal drüber geredet, das hat mir auch gefallen.
Ja. Dann, ja. Ich habe sehr viel, wobei die Platte ist von 2018, aber ich habe wirklich unglaublich viel Dicht und Ergreifen gehört, diese bayerische Hip-Hop-Kombo, weil ich finde, dass sie einfach in ihrem Dialekt ein Murder-Flow, sagt man wahrscheinlich nicht mehr, aber mir fällt kein anderes Wort ein, Killer-Flow, haben. Guilty Pleasure ist tatsächlich ein bisschen die Chainsmokers, weil es ist schon wirklich sehr producer-mäßige Chartmucke auf der World War Joy. Finde einfach auch den LP-Titel gut. Das ist eigentlich eher eine EP, World War Joy. Und ich habe sehr viel Kurt Weil gehört, die Platte Bottle It In, aber die auch Ende 2018 rauskam, aber da war ich ein bisschen zu spät. Ja. Und ich muss ein bisschen, honorable mention ist Harry Styles. Weil ja, unter den One Direction Typen ist es wirklich schon krass, dass Harry Styles so eine Platte aufnehmen kann, wo trotzdem noch die Teens weiterhören,
ja,
aber plötzlich die alten Männer sagen, das ist ja richtig.
Du,
das ist ein richtig guter Songwriter.
So geschehen gestern Nachmittag bei uns in der Wohnung.
Ja.
Lief der erste Song auf seinem Album und das ist wirklich ganz gut.
Zweite ja, Seite der Platte ist deutlich besser.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, Hut ab. Na, Chapeau, Mensch. Harry Styles.
Ja.
So, jetzt zu den Serien.
Oh, Serien.
Da kannst du tatsächlich sagen, was dir am besten gefallen hat, finde ich.
Ja. Mach ich mal, ja?
Ja, bitte.
Ist du. Ich habe jetzt die fünf, die ich jetzt habe, in der Reihenfolge, aber nicht in die Reihenfolge gebracht. Möchtest du gerne eine Reihenfolge haben?
Wenn du es schaffst, probierst du mal. Ist ja kein...
Sehr schwierig. Nee, ich will es gar nicht machen.
Okay,
ist nur Empfehlung an die Hörer, finde ich. Was wir. Okay. Ich habe wirklich, dann doch relativ viel gesehen, aber ist, also ich finde Unbelievable wirklich ganz großartig.
Habe ich auch auf meiner Liste.
Succession 2,
natürlich. Lass uns kurz bleiben bei,
ja,
bei
Unbelievable.
Ja.
Weil es sehr viel war, weil es...
Es ist, sag kurz, was es ist. Es ist Toni Collette.
Es ist Toni Collette und Merritt, wie spricht man sie auch? Weaver?
Wahrscheinlich.
Genau, arbeiten als Ermittlerin in einem...
Vergewaltigungsfall.
Vergewaltigungsfall, der sich dann als Serienvergewaltigungsfall herausstellt. Und die besondere Rolle nimmt in dem Fall ein, also das erste Vergewaltigungsopfer, dem man lange nicht glaubt, wo der Fall erst von zwei anderen Ermittlern oder einem männlichen Ermittler bearbeitet wird und dessen Kollegen. Und der Fall fällt einfach unter den Tisch, weil man ihr nicht glaubt. Unbelievable. Und die beiden lassen aber nicht locker und finden irgendwann den Serienmörder. Es ist sehr spannend. Es zeigt viel über Denkmuster, die man drin hat, die zu solchen Dingen führen.
Ja, Denkmuster von Männern.
Denkmuster von Männern, die ja zu solchen unverzeihlichen Fehlern in dem Fall führen.
Ja. Er ist auch sehr, manchmal unerträglich auch, aber nie ausbeuterisch, nie voyeuristisch. Und vor allem ist es sehr traditionell gefilmt und gespielt. Also es ist quasi wie ein Oldschool-Cop-Drama. Und komischerweise ist die Darreichungsform das dem ganz angemessen. Das nicht fancy zu machen, nicht mit so Cary Fukunaga, True Detective-mäßig so ins Düstere oder ins Fancyge zu gehen, sondern einfach es ist sehr nüchtern.
Sehr sauber erzählt,
und sehr, fast so eine Art Fernsehspiel, so eine klassische, also einfach klassisch gefilmt und gespielt. Und ich finde, das ist dem sehr angemessen, weil man sich sehr zurücknimmt in der Produktion, um den Schauspieler und der Handlung quasi das Feld zu überlassen.
Mhm.
Also einfach auch sehr, sehr höflich gegenüber seiner Materie, finde ich.
Ja.
Ja.
Das hat mich, was auch sehr spannend war. Das hat mich sehr beeindruckt.
Und dann ist es noch verdammt spannend. Das ist ja auch noch ein Whodunit, ne?
Ja, völlig, total. Ja. Genau. Succession 2 ist Succession.
Übrigens noch ganz kurz zu Whodunit. Ryan Johnson hat doch ein Whodunit gerade im Kino mit Knives Out.
Ja.
Und der ist in China erfolgreicher wie der neue Star Wars.
Ach,
das ist nicht lustig.
So schön.
Ja. Hat er sich gerecht an J.J. Abrams gleich postwendend. Weil Ryan Johnson hat doch auch Last Jedi gemacht.
Ja, sehr gut.
Okay.
Succession 2.
Succession.
Weil es.
Ich nenne es Succession.
Succession, weil es für sich selber schon mal sehr gut ist, weil es etwas. Es hat Potenzial, eine richtig große Serie zu werden, weil die Figuren wahnsinnig gut sind, weil sie wahnsinnig gut, alle werden immer besser, alle werden immer, ich habe jetzt lustigerweise, ich habe nochmal mit Gary hat ja nachgeholt, nochmal reingeguckt in die erste Staffel Succession, wo man auch nochmal gemerkt hat, okay, die Handlung hätte auch nochmal in andere Richtung gehen können. Ich habe wirklich regelrecht nochmal vergessen, wie krank Roy am Anfang der ersten Staffel ist. Hm. Er liegt wirklich auf Leben und Tod da nieder.
Logan Roy, Mann.
Logan? Was habe ich gesagt? Ja.
Roy, du hast nur den Namen.
Roy, ja, Logan Roy, genau. Also der, im Grunde genommen, Rupert Murdoch, der Medienmogul, der Vater, der was, der richtig was zu vererben hat.
Ja.
Genau, es geht, also, vielleicht sollte man kurz sagen, genau, es geht um diesen Medienmogul, der ein ganzes Nachrichtenfernsehen,
Imperium.
Unterhaltungsimperium an seine Kinder zu vererben hat. Und er hat im Grunde genommen zusammengefasst drei unfähige Söhne, von denen einer richtig crazy ist. Und eine auch bestimmt vielleicht fähigere, aber auch vielleicht nicht ganz vertrauenswürdige Tochter. Genau, und darum geht es. Und aber auch, ja.
Sam Esmail, der Erfinder und Showrunner von Mr. Robot, hat neulich in einem Podcast gesagt, ihr guckt doch Succession eigentlich alle nur, weil ihr wissen wollt, was Kieran McCulkin als nächstes sagt.
Ja, ein bisschen.
Ist auch was dran, ne?
Ist auch was als ein Grund, ist ein großer Grund, aber auch in welche Fettnäpfchen Kendall als nächstes tritt.
Und es ist ein, er sagt auch, es ist ein Hangout, ist eine Hangout-Serie, weil du immer wieder die lustigen Leute jede Woche wieder triffst.
Das stimmt auch.
Ja. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht, ob es einen tieferen Sinn bei Succession gibt, außer einer sehr oberflächlichen Kapitalismuskritik. Und ich glaube, der tiefere Sinn ist eher auf einer Metaebene. Wie sehr kannst du Leute immer wieder mögen und denen die Daumen drücken, obwohl sie sich wie die furchtbarsten Leute der Welt verhalten?
Ja. Ich finde, es ist auch drin, kann man es überhaupt schaffen, als Milliardär seine Kinder vernünftig zu erziehen? Ist da auch eindeutig drin. Genau. Dann absolutes Serienhighlight dieses Jahr, Fleabag 2. Fleabag 1, ich habe Fleabag 1 auch noch nicht gesehen gehabt, war sehr gut. Was bei Fleabag 2 passiert, hast du auch damals gesagt, ist einfach nochmal ein Universum. Und ja.
Hoher Rewatch-Wert übrigens auch. Ich habe mir nämlich die erste Folge von Fleabag 2 nochmal angeschaut, dieses Dinner.
Ach, dieses und Dinner. Ist also allen Leuten, denen ich versuche, Fleabag 2 ans Herz zu legen, gibt's immer mal wieder Leute, die sagen, ich habe Fleabag 1 gesehen, ich fand's ganz witzig, ich habe 3, 4 Folgen gesehen, habe nicht weitergemacht. Dann sage ich, Leute, schaut, die zweite Staffel ist wirklich nochmal viel besser. Und wenn ihr euch nur eine Folge anguckt, dann schaut euch bitte dieses Dinner an, die erste Folge der zweiten Staffel. Und ich finde, dass die Phoebe Waller-Bridges, von der das Talent schreit einen an, weil sie unglaublich viel zusammengebracht hat an Cast, an Drehbuch, wie sie selber spielt. Und ich finde, spüre auch so, sie ist ja künstlerische Leiterin von ihrem eigenen Theater in London, oder ist eine Zeit lang gewesen, das ist irgendwie Soho Theater, diese Arbeit, diese feine Arbeit mit Schauspielern und so eine Tischszene so mit so einem Rhythmus zu inszenieren, allein zu welchen Momenten die Kellnerin da immer wieder reinkommt und
die
welche
Needy Waitress.
Die Needy Waitress und welche Dynamiken, was zwischen den einzelnen Figuren abgeht, das ist ganz, ganz hohe Kunst. Und unglaublich unterhaltend und unglaublich witzig und es ist filmisch auch gut und ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll, Fleabag 2 über den grünen Klee zu loben.
Der Hot Priest, ne?
Hot Priest, Andrew Scott.
Das ist natürlich auch, finde ich, ein Kunststück, der Andrew Scott ist nicht der hotteste Typ der Welt.
Ja, aber.
Typ mit Charme? Typ mit.
Bisschen. Aber ich finde, er hat was in den Augen. Er hat eine Liveliness, sagt man das so? Ich ein Esprit. Ich finde den auch sehr hot. Ich finde den viel hotter als ganz viele andere.
Auf jeden Fall. Aber Entschuldigung, das hat er auch der Inszenierung in dieser Sendung zu verdanken. Das will ich damit sagen.
Absolut. Ja.
Und seitdem er wird jetzt für immer als Hot Priest auch gelten. Es gibt auch einen Artikel in der Huffington Post, wo ich mir nur Überschrift gelesen: Why are we so goddamn horny for Fleabag's Hot Priest?
Ja. Ich habe auch gelesen, dass beim Set alle auch, Hot Priest ist sofort ein Begriff geworden. It's a thing.
Ja.
Alle Requisiteure, Beleuchter, wenn es darum geht, Andrew ans Set zu rufen, es ging immer nur, holt mal einer den Hot Priest. Er war der Hot Priest. Und es ist einfach diese Schlussszene auch, wie die beiden nach diesem katastrophalen Abend, die beiden Schwestern, in diesem herrlichen Londoner Taxis hinten setzen und darüber reden, wie schlimm, das war schlimm, das war schlimm und das und Mama und Papa und das war schlimm. Pause, Pause, Pause. The Priest is hot though. Oh, so hot. Das ist so ein geniales Ende. Es ist herrlich.
Okay.
Jetzt habe ich alles erzählt. Jetzt habe ich gespoilt. Ja,
nein. Sehr gut. Okay, ist ja
Jahresende. Gut. Dann, ich bleibe in England.
Ja.
Afterlife, Serie von Ricky Gervais.
Ja, ich weiß.
Großartig.
Ja, nicht gesehen.
Ich weiß, dass du das weißt. Ich erzähl's sogar den Hörern. Afterlife, genau. großartige Figuren, großartig. Ich finde, Ricky Gervais hat mich zwischendurch auch mal sehr genervt, aber hat was in dieser Serie auch was unglaublich Herzerwärmendes. Hm. Es geht um Leben, es geht um Tod, es geht um unendliche Traurigkeit. Es hat ein großes Herz für Tiere offensichtlich, das mag ich auch, Hunde sowieso, und es ist sehr, sehr witzig.
Okay, ja, das, ich glaube, das gucke ich mir noch an. Genau.
Ja.
Muss ja auch mal dem folgen, was du empfiehlst, ja. Ne? Nicht immer nur umgekehrt.
Ja.
Okay.
Entschuldigung, dass ich eben gesagt habe, das erzähle ich nicht dir, das erzähle ich den Hörern.
Ich habe das war eher so ja, floskelmäßig.
Genau, also gesagt, ja, genau. Ja. Nee, genau.
You're making some noise on the table.
Und
you're beating the table.
Eine Serie, die ich nicht geguckt hätte, wenn du es nicht empfohlen hättest, und ich konnte mein Glück gar nicht fassen, wie gut sie mich unterhalten hat und wie stark ich die fand und wie witzig und wie weggebeamt mich das hat, war The Boys.
Ja, komisch, ne?
Ja.
Ich habe die Comics damals gelesen und mir damals schon gedacht, okay, gut, hab's verstanden, ist brutal, ist super, ist so Anti-Superhelden-Dings und so, hoffentlich verfilmt's nie jemand, ist mir zu krass. Dann wird's verfilmt und ich dachte so,
holy shit.
Bin very lukewarm on, yeah. on The Boys, aber ich guck halt mal rein, weil ich habe die Comics gelesen und dachte dann so, hey, das ist ja wirklich, also ihr... Da mag jemand das, was er tut, sehr, sehr gern. Da ist jemand richtig verliebt in seine Figuren und in seine Welt, die er da erschaffen hat. Ja. Und der Trailer für Staffel 2 lässt auch erahnen, dass es
Promising.
So weitergeht, ja.
Ich finde den Homelander-Darsteller, ich finde ihn wirklich ganz groß.
Boah, gruselig.
Ja, gruselig.
Boah, von dem möchte man nicht träumen.
Nee, und weil auch dieses ganze Baby Breastfeeding, seltsame sexuelle
Irgendwas. Die ganze sexuelle Dynamik ist so seltsam und so abseitig und so weird alles.
Aber so gut und ja. So schlüssig und so, also ich, ja.
Meine Lieblings-Superheldin des ganzen Jahres ist diese brutale Karatefrau da in dem Film. Karatefrau ist wahrscheinlich auch alltagsrassistisch, wenn ich das sage, aber ich weiß gar nicht, die hat so ein asiatischer Superhelden-Findling,
ja.
Die auch mit diesem Mittel da aufgezogen wurde und die ist...
Findling ist, glaube ich, übrigens ein großer Stein.
Findelkind.
Ja. Ein Findling ist in der Tat so ein Hinkelstein.
Okay, gut. Ja. She kicks some serious ass, wollte ich nur sagen.
Das tut sie, aber egal, wie gefährlich sie alle sind, und sie sind alle relativ gefährlich.
Ziemlich, ja. Huey.
Der ist nicht so gefährlich, ja. Aber alle Superhelden sind ganz schön gefährlich. Aber ist alles, sind alle No Match für Jack. Nee, das war jetzt ein Zitat aus 24. Sorry, you're just no match for Jack. Nee, ist kein Match für Homelander.
Ja, Mama habe ich aber auch das Gefühl, dass
Jack Bauer. Chloe, catch me through.
Wer es am ernstesten meint, also ich habe auch ein bisschen, also ich möchte mich auch nicht anlegen mit, wie heißt er nochmal, mit Butcher, Billy Butcher.
Natürlich nicht.
Nee.
Und ehrlich gesagt, im Trailer
ich mag auch Carl Urban sehr gerne, ist ein super Schauspieler.
Ach, der hat sowas Erdiges, sowas Lebendiges, das hört mich sehr an.
Lebendig ist überhaupt was, The Boys könnte so künstlich, artifiziell, so pseudo-provokativ sein, aber es ist so lebendig. Es
schöpft aus dem Vollen.
Da schlägt ein großes Herz hinter The Boys, obwohl es so brutal ist.
Finde ich auch.
Und es ist wirklich unfassbar brutal.
Es ist sehr brutal, sehr brutal.
Ja. Okay, ja, super.
Und du so?
Warst du schon?
Ja.
Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Ja, Bernie, du schreib mal eine Top 5, ich schreibe eine Top 5. Und du so, was, nur 5?
Ja, nee, was mir aufgefallen ist, ich habe The Boys gar nicht auf meiner Liste.
Aber wenn ich so davon erzähle?
Ja, muss ich, es kommt rein. Mhm. Also pass auf, ich habe natürlich wie du Unbelievable, ich habe auch Undone. Ich weiß nicht, ob du es dann gesehen hast, das war das letztlich mit dieser... Das ist von den BoJack Horseman-Machern, so eine Schauspieler in Comic, in Animation umgesetzt.
Ja, ich hatte die erste, genau. Aber ich habe es nicht weitergeguckt.
Ja, fand ich wirklich sehr gut. Ich habe jetzt zähle jetzt einfach mehr auf.
Ja.
Ich fand True Detective Season 3 eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, weil ich einfach das, ja, die Handlung war so mittel, aber wie heißt er? Maharasha Ali? Wie heißt er nochmal?
Ich weiß es nicht.
Ich möchte das richtig sagen. Ich fand einfach, also du kannst dich ja sicher erinnern an diese Dynamik von True Detective Staffel 1. Die mochten wir ja sehr gern. Ne? Die lebte eigentlich davon. Also Maharshala Ali heißt er. Genau. Und der hat mit Stephen Dorff, auch quasi eine Karriere-Renaissance für ihn, auch so eine gerade wenn die alt sind, hast du True Detective 3 eigentlich gesehen?
Nein.
Ach so. Die auch verschiedene Zeitebenen, gerade wenn die alt sind, so ein bisschen alte Männer, der eine hat Alzheimer, der andere ist ja einfach auch schon ein bisschen filthy old, viele Hunde und so und hockt auf seiner Farm. Die haben so eine Alt-Männer-Dynamik, die etwas sehr, die etwas was Herzergreifendes irgendwie. Und zwar jetzt nicht dieses alte Männer, was wir meistens so ein bisschen despektierlich oder negativ konnotiert sagen, sondern einfach so, ja, so eine Seniorenrunde. Das fand ich sehr schön. Okay. Am lustigsten fand ich dieses Jahr neben Fleabag What We Do in the Shadows, die Vampir-WG. Mhm. Am politischsten fand ich Black Earth Rising. Das war so eine Serie mit John Goodman auch, aber hauptsächlich ging es um so eine Frau, die aus Ruanda kommt.
Es ging ja, es um ist gerade jetzt jemand verurteilt worden, ne?
Ja?
Ja, ja.
Muss man nachlesen, um den Ruanda-Konflikt. Am besten fand ich, glaube ich, Fleabag. Mhm. Succession auf Nummer 2. Aber gleichzeitig mit Mindhunter.
Ja,
Mindhunter arbeitet mit so feiner Klinge, könnte auch so, also es ist so ein bisschen die David Lynch, oh Gott, jetzt bin ich total bescheuert, das ist natürlich nicht David Lynch, sondern das ist Fincher. Es hat so ein bisschen so eine, am Anfang so eine kalte Fincher-Ästhetik und auch diese Gespräche mit den Serienkillern und eigentlich ist es auch Wahnsinn, wie viel einfach in dieser Serie einfach nur gesprochen wird und nichts passiert und trotzdem ist es so nah bei so einem Topic, was eigentlich so weit weg ist von uns, nämlich keiner von uns ermittelt ja nach Serienkillern oder hat auch irgendwie einen artistischen Jungen zu Hause oder mit den Biografien der Leute haben wir nichts zu tun und trotzdem ist mir das so nah, was denen passiert. Also Mindhunter finde ich ganz groß und dazu kommt natürlich ein bisschen das Voyeuristische mit den Serienkillern kommt dazu, aber das so in eine Serie zu bringen, dass es eben nicht wirkt, als wäre es sensationalistisch, das ist eine ganz großartige Serie. Achso, ich war ja noch, wo ich viel gelacht habe, natürlich bei Barry.
Oh.
Ja.
Ja. Also meine Fünferliste hier ist wirklich nicht vollständig.
Ja. Ich habe auch gar keine Fünferliste mehr, muss ich sagen. Mhm. Ich zähle jetzt noch auf, das glaube ich war es, aber wenn ich jetzt weiter aufzählen würde, würde ich nur sagen Chernobyl. Mhm. Unbelievable hatte ich natürlich auch, sogar höher. Tuca and Birdie war eine sehr schöne, also quasi eine total verrückte, LSD-artige, aber auch sehr woke Zeichentrickserie auf Netflix. Und jetzt, wo ich Star Wars gesehen habe, muss ich sagen, weiß ich auch The Mandalorian wieder wirklich zu schätzen.
Habe ich auch zwischenzeitlich von vielen Leuten gehört.
Ja.
Passun zum Beispiel ist großer Mandalorian-Fan.
Ja, wirklich. Also es ist sehr gestiegen in meine Achtung. Okay, so, jetzt zu den Filmen des Jahres.
Ja. Du, Filme. Bernie, was soll ich sagen?
Ich habe auch nicht mehr so viel gesehen
wie ich. Ich habe nicht so viele Filme gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Ich habe nicht so viele Filme gesehen. Ja. Hier steht bei mir einzig und allein Once Upon a Time in Hollywood.
Ja.
Den habe ich gesehen, der hat mir sehr gefallen.
Hat dir doch sehr gefallen
im Nachhinein. Ja, ich habe auch The Irishman gesehen, aber ich käme trotzdem nicht auf die Idee, ich fand Irishman wirklich toll. Aber ich weiß jetzt nicht, ob besten Filme, ich kann doch nicht 3 Filme gucken und dann habe ich eine Liste von 3. Ich würde mich richtig raushalten wollen. Ich habe auch viel gesehen von Andrews The King, sowas, es waren viele gute Sachen, aber ich gucke nicht mehr so viele Filme. Ich habe eine Liste mit Comedy-Programmen, die mir sehr gefallen haben. Ich habe eine Liste übrigens auch angeführt, wir machen ja hier Listen, mit beste Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ja, Big Little Lies muss ich unbedingt, Atlanta muss ich unbedingt, The Handmaid's Tale, Sharp Objects, Parasite, Bücher, die ich nicht gelesen habe, Miami Punk muss großartig sein, das Buch, was bei dir am Klo liegt. Hier, wahrscheinlich geht's um Sekten, um den Zeugen Jehovas. Gabi hat's auch gelesen, fand's großartig, möchte ich unbedingt lesen. Wie heißt es nochmal?
Kein Teil der Welt.
Kein Teil der Welt, ja, von Velasco heißt sie.
Stefanie de Velasco,
ja. Ja, Stefanie de Velasco. Ist übrigens eine Freundin von meinem ehemaligen Nachbarn. Es gibt zu viel, aber ich hab's nicht geschafft. Aber Once Upon a Time in Hollywood bin ich mir sicher, auch wenn ich noch viel, viel mehr Filme gesehen hätte, wäre der bei mir relativ sehr weit vorne. Mhm. Und wenn du möchtest, können wir jetzt auch über The Marriage Story reden. Den habe ich auch gesehen.
Also pass auf, Once Upon a Time in Hollywood, möchte ich noch sagen, habe ich nicht auf meiner Liste.
Ja.
Aber ich finde ihn im Nachhinein viel besser.
Ja.
Ich fand ihn irgendwie ein bisschen belanglos, so hyperästhetisch und so selbst so zum Selbstzweck gemacht. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich nicht wie bei vielen Tarantino-Filmen an irgendwelche Gewaltszenen denken oder irgendwelche Sachen, die ich eigentlich gar nicht nochmal sehen will, wie so super originelle Plot-Twists, zum Beispiel bei Hateful Eight, wenn man dann weiß, worauf rausläuft, habe ich eigentlich keinen Bock, das mehr zu sehen. Sondern wenn ich an Once Upon a Time in Hollywood zurückdenke, ist es das erste Mal bei einem Tarantino-Film so, dass ich mir denke, Eigentlich hätte ich Bock, den nochmal zu sehen. Ich würde gerne mal Brad Pitt nackt als Dachdecker sehen, also mit nacktem Oberkörper. Ich würde wahnsinnig gerne mal Timothy Olyphant sehen, in seiner Gastrolle auf der Western-Produktion.
Diese Western-Produktion sowieso auch.
Ich würde gerne mal sehen, wie dieses Mädchen auf dem Set irgendwie unseren Freund Leo DiCaprio zur Schnecke macht.
Ja.
Ich würde...
Wie gut Leonardo DiCaprio da eine Szene gespielt und dann gelobt wird und sich darüber so in sich hineinfreut.
Aber auch, weil sie ein bisschen motiviert.
Ja.
Ich würde gerne mal Margot Robbie im Kino sich freuen sehen.
Ja, das ist herrlich.
Ich würde auf gar keinen Fall mehr die Schlussszene sehen wollen mit diesem Manson, verirrten Manson-Dings.
Brad Pitt macht zu dem Hund nur, ja, dann geht's los.
Auf gar keinen Fall möchte ich das jemals wiedersehen. Mhm. Aber ich würde gerne mal diese unglaublich tolle Spannungsszene auf der Manson Ranch sehen.
Ja, die ist ganz, ganz famos, finde ich auch.
Ja. Und ich möchte auch gerne mal die Autofahrt dahin zwischen Brad Pitt und dem
Mädchen. Ja, wer das Mädchen mitnimmt.
Der sagt, soll ich dir vielleicht einblasen? Und sie so, und er so, nee, wie alt bist du eigentlich?
Ja, ja, genau. Ja, auch wer sie einlädt in dieses Gespräch und diese, da kommt sehr viel Stimmung rüber. Es kommt wirklich viel Stimmung rüber.
Ja. Ja, ich, auch Brad Pitt macht sich Essen. Auch fast ein Film für sich. Ja,
macht sich und seinem Hund Essen.
Brad Pitt isst ja in jedem Film, wie wir
ja
wissen.
Ja, er isst gerne, ne?
Er ist der König der Essszenen. Ja. Der König der kulinarischen Szenen. Auch in dem Film. Okay,
Brad Pitt ist ein richtiger Filmstar. Das ist ein Hot Take, oder? Aber er ist wirklich,
er hat's unterstrichen.
Man sieht es nochmal.
Es war nochmal wichtig, das zu unterstreichen zu dem Zeitpunkt. Und bei Leo ist es eh klar.
Mhm.
Okay, gut. Ich habe ein paar.
Mhm.
Ich würde fast sagen, ich glaube, mein Film des Jahres ist tatsächlich Marriage Story. Hast du einen anderen Take deinem Gesicht nach?
Ja.
Ja, warum?
Ich weiß gar nicht, wo ich an. Der Film hat mich. Ich habe mich nicht gelangweilt. Vielleicht habe ich mich sogar ein bisschen gelangweilt. Er hat mich. Ich weiß, ich habe schon wieder gehauen. Er hat mich nicht gekriegt. Weil ich empfinde ihn so ein bisschen. Als eine Ansammlung von Etüden von Paar-Szenen. Es ist wenig überraschend für mich. Die Szenen zwischen den beiden sind Adam Driver und Scarlett Johansson. Wir haben ja schon über den Film geredet. Es kommt mir vor wie eine Ansammlung von Szenen zwischen, es kommt mir sehr ausgedacht vor, zwischen einem Scheidungspaar. Zwischen Paar-Szenen, zwischen Zeit-Szenen. Ich finde auch der Film, ich habe es beim Witcher gesagt, has a strange feel to it. Ich finde ihn künstlich, ich finde ihn melodramatisch, es hat was von einem Woody Allen Film auch, den ich auch nicht so richtig furchtbar gerne mag. Ich weiß nicht, es hat mich nicht gekriegt.
Du hast dich da überhaupt nicht wiedererkannt in dem Film?
Das sowieso nicht. Nein, keinerweise. Ja, wahrscheinlich ist da auch was dran. Das ist so, ich kenne die Situation nicht, ist.
Ja, aber ich finde, der Film sagt ja was über Paare aus und nicht Paare, die sich scheiden lassen. Das ist ja so ein Missverständnis.
Na gut.
Wenn man sich da automatisch davon distanziert, oh, ich habe ja eine glückliche Ehe oder so, das hat mit mir nichts zu tun.
Stimmt.
Dann ist das natürlich schwierig. Aber der Film will ja eigentlich die Grenze zeigen, wo sich an sich, die sind ja eigentlich Glück, da stimmen ja alle Voraussetzungen, die haben auch eine gute Zeit. Als die positiven Dinge über sich aufschreiben müssen und die erwähnen, da ist ja so viel dabei, wo man denkt, so, boah, geht's euch gut, habt ihr tolle Zeit, wie das abkippen kann, das will der Film eigentlich sagen. Wie quasi oft nur ein Hauch von einer biografischen Abdings. Ich glaube, da muss man einfach, na, das ist jetzt gemein, weil das würde so sein, das würde ich dir unterstellen, da nicht tief genug zu gehen oder so. Ich glaube, was denen passiert, kann jedem passieren. Das muss noch nicht mal ein Paarbeziehung sein, das kann auch eine familiäre Beziehung sein. So ein leichtes Abkippen von einer kompletten Beziehung ins Nichts und auch in eine Aggression, einfach nur weil bei einem biografisch was nicht stimmt oder autobiografisch oder eine große Unzufriedenheit aus einem selbst kommt oder so. Also viel, was da in dem Film quasi gelehrt wird, da frohlockt der Therapeut, weil es so viel ist, was die Leute
über sich beibringen. Das überzeugt mich null. Das überzeugt mich null, muss ich sagen. Das finde ich wirklich richtig gehend ausgedacht. Also
ja, dann kennen wir, also ich kenne Leute, die es gesehen haben, und damit meine ich jetzt nicht nur mein engeres Umfeld, sondern die hat tatsächlich, was ich aus
also nicht, dass es das nicht
aus,
gibt, aber
aus Social Media oder auch aus Rezensionen gibt, die einfach sagen, dafür dass es halt einfach sehr echt ist und dass das sehr viel mit
aber ihm macht. Aber echt, was ist denn an dem Film echt?
Ja, gut, aber ich finde, weil es für dich nicht echt ist, heißt es ja nicht, guck mal, für mich
ist es echt. Aber es ist nicht nur für mich nicht echt. Welches Paar kennen wir, dass das zu viel das Musical Company beide singen plötzlich, das meine ich mit Woody Allen. Beide singen in Szenen voneinander Lieder aus dem, er singt dieses Being Alive und sie mit anderen zusammen aus dem Musical Company von Stephen Sondheim.
Ja, aber das ist doch nicht echt, das ist doch ein Stilmittel. Keiner stellt sich natürlich hin und singt solche Lieder. Ja. Viel ist da total überzogen und bis zur Farce, aber und das ist ja das wahnsinnige Kunststück von dem Film, dass mit Mitteln von einer Farce und Übertreibung und auch so ein bisschen wie Mama hattest du Kramer gegen Kramer Momente, die überzogen sind, aber gleichzeitig sind die Gefühle, die sie empfinden, auch total auf echt. Diese Frustration, wenn sie einfach eigentlich wollen treffen, sich um reden zu wollen, aber sie schaffen es, obwohl sie die besten Intentionen haben, nicht einen Konsens zu erzielen. Und Adam Driver haut dann gegen die Wand. Das ist so echt. Das sind so echte Gefühle.
Das finde ich übrigens einen der besten Momente, wo er gegen die Wand haut, weil da wird es an der Stelle mal, da wird so ein bisschen messy. Mir ist das zu sauber manchmal, weißt du? Also das meine ich auch mit ausgedacht. Es ist so durchexerziert.
Ja, aber das finde ich, macht einen großen Film aus, dass es Struktur hat, dass es eine Form hat, dass es Kunst ist, dass man die Kunst auch sieht. Die Anwaltsfiguren zum Beispiel von Laura Dern, dass die auch total unsympathisch ist und teilweise widerwärtig, aber auch viele wirkliche Dinge sagt, also was hat immer, also gendertechnisch oder emanzipatorisch.
Ja, da hat sie einen sehr guten Monolog,
ist. Ja. Und gleichzeitig, wie gesagt, wie ausgedachte Figuren, farceartige Figuren, die aber im nächsten Moment total lebendig sein können und total echte Szenen trotzdem erzeugen können. Und das ist, finde ich, auch ein wahnsinniges Adam-Driver-Vehikel. Auf der einen Seite, wie halt, wo du denkst, Mensch, der Arme, der ist doch Künstler und so, und jetzt geht sie weg und was will er denn und so. Und dann siehst du aber auf der anderen Seite, siehst du aber auch, wie er echt ein bisschen doof zu seinem Sohn ist. Und dann merkst du auch wieder, okay, andererseits, was soll er machen? Er muss jetzt hier einen Anwalt finden innerhalb von 8 Stunden oder so. Da ist so quasi Farce, Kunst, Inszenierung, musicalartige Dings wechselt sich ab mit total intimen, echten Szenen. Ich finde, es ist ein Kunststück, der Film. Mhm. Und mehr als der heranzitierte Woody Allen, da sehe ich immer nur die Kunststücke und oft wenig die Emotionen.
Aber
und bei dem Film sehe ich beides.
Aber ja, ich finde auch das schreit einen manchmal so an, zum Beispiel die Szene, sie machen zum Beispiel das Tor zu. So, es kommt mir manchmal so daher, so, sie machen gemeinsam das Tor zu, oder so, sie schieben ein Tor zwischen sich, wo mich die Metapher, das Bild zu stark anspringt, oder er kommt zu denen und alle gehen irgendwie in ihre Zimmer, um sich anzukleiden, ich weiß gar nicht mehr, sie wollen irgendwo gemeinsam hin, und er steht alleine da und um ihn herum gehen die Türen zu. Mir ist es zu ehrgeizig manchmal.
Ja, okay. Das ist ein Vorwurf, mit dem ich immer was anfangen kann. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach so, ich finde, das ist einfach absichtlich so.
Ja, natürlich ist das,
ins Farceartige verzerrt manchmal. Mhm.
Und übrigens, ich habe keinmal gedacht, der Arme. Jetzt geht's ihm weg. Ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, eigentlich auch am Ende des Films. Ich finde, der Adam Driver macht relativ wenig Entwicklung. Er hätte eigentlich seinen Stiefel gerne weiter so durchgezogen, wie er es gemacht hätte.
Ja, aber sie ja irgendwie auch. Also es ist auch nicht so gedacht, dass du letztlich Mitleid für einen der beiden haben
wahrscheinlich nicht. Sollst. Aber sie musste sich ganz schön erkämpfen. Das ist halt der Film, ne? Sie musste sich erkämpfen. Mit allem, was es ist.
Ja, dann glaube ich, dass einfach auch eine, ja, das ist gemein, weil das klingt so, als würde ich es dir unterstellen. Ich glaube, deshalb versuche ich es allgemein zu formulieren. Ich glaube, man muss eine Bereitschaft haben, sich auch wirklich sehr gnadenlos seine eigene Beziehung zu sehen und sehr ungeschönt und wirklich ins Unangenehme gehen. Und ich glaube, das fällt einem leichter, wenn man eine Ehe oder eine Trennung hinter sich hat und da ein bisschen analysiert, als wenn man gerade in einer Beziehung, in einer guten Beziehung ist und eigentlich diese Schattenseiten und diese Abgründe gar nicht sehen will, weil da will man ja nicht hin, wo die beiden sind. Ich glaube, das ist schon auch ein Film für getrennte Leute oder die gerade nicht in so einer happy Beziehung leben. Vermute ich einfach mal. Weil ich würde da auch nicht gern hingehen wollen. Ich glaube, das ist auch, als ich gelesen habe, worum es geht. neben der Trennungsgeschichte und dem Scheidungsfilm eigentlich dachte ich auch erst so, boah, nee, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich brauche. Mhm. Aber dann, dass mich dieses wirklich, was mich auch selber betrifft, nach einer langen Ehe, nicht, dass da jetzt so die Fetzen geflogen wären, aber man macht sich ja trotzdem Gedanken, dass ich dann trotzdem bei dem Film mich amüsiert habe, kurzweilig fand, auch gelacht habe öfter, das fand ich ein großes Kunststück. Also
aber, na gut. Aber ich glaube nicht, dass ich da die Augen für irgendwas verschließe. Also
ja, aber dann würdest du ja mir unterstellen, ich sehe es naiv. Also quasi, du müsstest da quasi.
Nee, das stimmt. Das will ich auch nicht.
Das ist ein bisschen absolut.
Ja. Das stimmt. Ja.
Dann würdest du sagen, ich wäre leicht zu ködern. Nur, das ist genauso wie ich sage, du verschließt die Augen, könntest du sagen, und du bist leicht zu ködern, weil du auch getrennt bist und du lässt dich
das stimmt. Das will ich auch nicht sagen. Pass mal auf, ich sag noch, aber eine Sache sage ich noch. Ich merke, dass ich Adam Driver nicht so ganz über den Weg traue. Ich glaube, ein anderer Mann würde mir die Identifikation leichter machen. Ach. Ich prall ein bisschen an ihm ab.
Echt?
Glaube ich doch, dass er zur dunklen Seite der Macht übergetreten ist. Ich traue ihm nicht so ganz.
Ich mag ihn gern. Auch es hat mir gestern auch noch ein bisschen mal Star Wars Rewatch mir noch ein bisschen versüßt, dass ich Adam Driver zugucken konnte.
Ohne Frage macht er das alles gut. Er weiß sehr genau, was er da macht. Er hat auch gerade mit dem Kind. Also nein, er macht das alles sehr, sehr gut. Aber irgendwas hält mich zurück. Ich traue ihm nicht über den Weg. Kein Vergleich, nur weil wir eben über ihn geredet haben.
Ich finde es wirklich toll, dass wir so eine entgegengesetzte Meinung haben. Weil das ist eine Diskussion, die manchmal bei uns fehlen, weil wir eigentlich oft zu sehr der gleichen Meinung sind. Ja. Politisch wie kulturell und sonst irgendwie.
Das stimmt.
Finde ich toll, dass wir mal ein bisschen Diskussion ergeben hat. Auch mit fruchtbaren Argumenten auf beiden Seiten.
Ja.
Fand ich sehr schön.
Na gut.
So. Okay, so, weitere Filme habe ich noch.
Du hast noch, ja siehst du. Ja,
pass auf. Sag ich mochte Avengers Endgame eigentlich wirklich sehr gern.
Warte mal.
Ich hatte einfach sehr viel Spaß.
Ja.
Das ist der letzte Film des großen ersten Marvel-Zyklus der letzten 10 Jahre.
Sag mir nochmal, was passiert da alles? Das sind jetzt Fragen, ne? Warte mal, Endgame, ich komme durcheinander.
Die machen eine Zeitreise, um Thanos ein Schnippchen zu schlagen, damit er die Welt nicht auslöscht.
Ja, richtig.
Ja.
Hab ich da auch gesehen. Ja, fand ich auch.
Okay. Hustlers fand ich toll.
Ja.
Midsommar fand ich fantastisch.
Ja.
Jetzt noch mehr denn je. Vieles war platt, vieles war berechenbar, aber eigentlich so als Gesamtkomposition, was auch so wie eine Platte ist, nicht jeder Song gut, sind ein paar Filler drin, aber ist schon ganz toll. Und vor allem, dass Ari Aster gesagt hat, jetzt habt euch mal nicht so mit den Interpretationen, ist einfach ein Trennungsfilm. Mhm. Sind wir wieder beim Thema. Mhm. Gut, es muss nicht jeder seinen Boyfriend, der gemeint zu einem war, verbrennen am Ende in einem Bärenkostüm. Mhm. Aber fair enough. Mhm. Kann man machen. Florence Pugh, ganz die Schauspielerin der Stunde, hat ein sehr interessantes Jahr. Eine Wrestlerin gespielt, Fighting for My Family, habe ich leider nicht gesehen, aber auch hier in einem Horrorfilm. Tolle Schauspielerin auch. Ich fand Parasite nicht so gut wie viele andere, aber ich fand Parasite dann doch letztlich einer der Filme, die mir am meisten hängen geblieben sind dieses Jahr, koreanischer Film, über eine Satire, kann man tatsächlich sagen, über Klassenkampf in Korea, aber eigentlich übertragbar auf, die ganze Welt. Ich fand The Lighthouse tatsächlich dann doch sehr amüsant im Nachhinein. Ich wollte noch eine Doku hinzufügen. American Factory.
Ja.
Blieb mir dann doch von allen Dokus, die ich dieses Jahr gesehen habe, am meisten in Erinnerung.
Ja.
Netflix-Doku über eine Fabrik, die übernommen wird von den Chinesen.
Genau, eine stillgelegte amerikanische Autofabrik von General Motors.
Aus dem Rust Belt.
Die, genau, ich glaube Colorado war es, ne, die von einem chinesischen Autoglashersteller wieder.
Ja, und auch da gibt es interkulturelle Differenzen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, ich habe da auch viele Momente Erinnerung, auch gerade, also weil jeder, weil jede Stimme kommt zu Wort. Ich habe wirklich noch viele Personen so vor Augen, auch wie so manche so von den amerikanischen Arbeitern, die nach China fahren.
Ja.
Wie die so overwhelmed sind. Und einer hat so ein bisschen wahrscheinlich auch betrunkenen, glückseligen Partymoment, wo er sagte, wir sind alle gleich, alle Menschen sind gleich. So, ihr feiert hier euer Dings. Klar, ihr feiert es ein bisschen anders so, aber das Gefühl ist so gleich,
Ja, kann man auch über viel nachdenken in dem Film.
Finde ich auch.
Durch den Film. Okay, was hast du sonst noch für Listen?
Listen, ja, was ich eben gesagt habe, ich habe Comedy-Programme, die ich gesehen habe, ich habe so viele schöne Sachen gesehen. Sneaky Glaser hat mir gefallen. Wirklich meine Comedy-Entdeckung dieses Jahr, wer mal reingucken will, Nate Bargatze. Ich habe Eddie Izzard nochmal live gesehen, den ich immer gerne mag. Wir haben auch so, Bernie und ich haben so ein bisschen angefangen, wir haben so ein kleines Comedy-Faible zwischenzeitlich entwickelt, haben so ein bisschen Comedy geguckt, haben unter anderem gesehen den Roast von Shark Shapira, unser Freund Kenan. Das ist
vielleicht eins meiner Comedy-Highlights des Jahres, muss ich tatsächlich sagen.
Noch ja, nicht. Deshalb habe ich auch eine Liste aufgenommen, wo unser Freund Kenan, unser Freund, also wir kennen ihn beide.
Mein Bekannter.
Ich kenne ihn, ja, du hast ihn auch mal gesehen, genau. Ein Roast macht, jetzt habe ich ihm auch mal geschrieben, dass ich das absolut top-notch finde, was er da macht. Mhm. Und hat auch gesagt, ja, danke, ist, er muss auch sagen, auf den Roast wäre er sehr stolz.
Jetzt ist schön, so, dass er das auch so sieht, weil ich habe dir damals geschrieben, guck mal, Kenan on fire, habe ich geschrieben.
Ja. Und so, ich glaube, da ist er wirklich stolz. Da ist ihm wirklich was gelungen. Mhm. So, er ist gerade im Urlaub, deshalb kriegt er das gar nicht mit. Genau, ich hoffe, ich kann ihm den nächsten Mal präsentieren bei meinem Kabarett der
Comedians. Ja, hoffentlich.
Ja. Naja. Bücher komme ich auch nicht ganz auf, weil es sind keine 2019er Liste. Aber ich habe auch.
Ja, also, das geht aber auch nicht. Das kann man.
Das schafft man nicht.
Kann man nur sagen, was man gerade
gesehen hat. Ich habe zwei Sachen gelesen, die dieses Jahr erschienen sind. Es war auch beides sehr gut. Einmal von Sibylle Berggrimm und Irsa Daily Ward. Alles, was passiert ist, das sind wirklich zwei tolle Romane. So. Hm. Aber sonst 2019. Ja, ansonsten ich lese gerade noch Severin Farrar. Wir sind das Klima, was wirklich sehr, sehr lesenswert ist.
Hm. Ja, ich habe viel für die Arbeit gelesen, aber ich habe gelesen, The Psychology of Time Travel, habe ich schon ein paar Mal erwähnt.
Ja.
Das war mein Lieblingsbuch, weil ich auch selber gerade was über Zeitreisen mache und das war mich sehr, sehr inspiriert. Ich habe deinen Trevor Noah, Born a Crime, dieses Jahr gelesen. Mhm. Mir sehr gut gefallen. Ich habe The Apology von Eve Hensler hat mir eigentlich nicht durchgehend gefallen, aber finde es gerade von der Form her ein sehr wagenswertes.
Stimmt, das ist auch 2019 erschienen. Ja.
Literarisches Experiment.
Ja.
Ich habe ein paar Bücher über Sekten gelesen, auch aus beruflichem Interesse. Und da habe ich, das ist ein älteres Buch. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich so gut geschrieben ist, das kann ich gar nicht beurteilen, weil es geht so nahe, weil es ist so unfassbar, was da beschrieben wird, von Lea Lasner, Allein gegen die Seelenfänger, ist ein älteres Buch. Der beschreibt eine Frau, eine erwachsene Frau, wie sie mit 11 in eine Sekte geraten ist, die dann nach Belize gezogen ist und sie da über Jahre sexuell missbraucht wurde. Und das ist so fucking unglaublich und auch so, also schlimm, dass es mich dann doch sehr bewegt hat. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es ein gutes Buch ist oder nicht. Spielt da überhaupt keine Rolle. Eigentlich, die Stilistik spielt da keine Rolle mehr. Okay, ja, ich habe noch ein paar Spiele gespielt und eigentlich habe ich immer eine Liste von 5, 6, 7 Spielen dieses Jahr. Und ich habe auch nichts gefunden. Ich habe mit meinem Sohn ein bisschen Super Smash Brothers gespielt auf der Switch.
Mhm.
So das Kampfspiel mit allen Nintendo-Charakteren.
Mhm.
Kann ich euch auch empfehlen. Könnt ihr euch richtig auf die Mütze geben.
Ich muss da für diesen morgigen Tag noch irgendwas besorgen. Nicht irgendwas, eigentlich, vielleicht hast du es auch gespielt, heißt das Kirby oder so ähnlich?
Ja, habe ich gespielt.
Ja.
Wir hatten die Demo und also er hat sich's auch immer lange gewünscht. Mir war es ein bisschen zu, ich hab's ihm ausgeredet, weil mir war es ein bisschen zu lame, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, für deinen Sohn ist genau das Richtige. Macht richtig Spaß, so ein richtiger Side-Scroller.
Gott, wir haben ja schon 23:30. Ja.
Er muss auch gleich dein Weihnachtsgeschenk kaufen.
Er muss ja eben.
Nein, ich kauf's gar nicht. Das ist verraten.
Meinst du, wenn ich jetzt zu Mediamarkt, Saturn, sonst wo irgendwo hingehen, haben die Kirby da rumliegen? Gut möglich, oder?
Gut möglich, ja.
Gut möglich.
Frag doch einfach, kannst einfach anrufen. Du kannst online nachschauen, ob sie es haben.
Ah.
Das mache ich manchmal.
So mache ich es auch.
Ja. Okay, aber ich habe gespielt Zelda Link's Awakening, ein Gameboy-Remake.
Mhm.
Unglaublich, dass es auf dem Gameboy schon so komplexe Spiele gab.
Mhm.
Fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich spiele die ganze Zeit Ring Fit Adventure. Aber du siehst es mir vor
richtig an. Wegen den Augen Ring Fit?
Okay.
Ich sehe es dir an, wie meinst du das denn, wie siehst du?
Der Ring Fit Adventure ist ein Fitnessspiel.
Ach, natürlich, jetzt weiß ich es. Natürlich, das Fitnessspiel. Scherz, ja. So meine ich das. Ach ja, das stimmt, da liegt er ja auch auf deinem Plattenspieler.
Ja.
Sehr gut.
Wii Fit hätte ich fast gesagt, aber das ist gerade das Wii Fit der Generation Switch.
Jetzt sehr gut.
Habe ich es richtig ausgebracht. Puh, das war's.
Ich finde Listen, darf ich was sagen?
Ja.
Ich finde es, ich tue mich immer schwer mit Listen, in, aber das haben wir eigentlich schon gesagt.
Haben wir keine gemacht.
Wir haben keine Empfehlungen ausgesprochen.
Gut,
okay.
Ja. Jetzt möchten wir sagen, dass wir den Brennerpass, ich will jetzt nicht sagen, rentabel gemacht haben, aber wir haben keine Unkosten mehr, dank euch, weil ihr so schön geholfen habt und supportet und gespendet auch für den Brennerpass.
Ja.
Und ihr habt gehört, ihr habt quasi die Scheiße aus uns rausgehört. So treu wart ihr als Hörer. Ich muss wirklich sagen, dass es ein Jahr war, in dem wir uns ja vom Fußball-Podcast zum Kultur-Podcast gewandelt haben und dadurch natürlich auch echt Hörer verloren haben. Und trotzdem ist die Hörerbeteiligung und die Hörertreue, wenn man das mal so pathetisch sagt, gestiegen. Also quasi das Feedback wurde mehr, die, ich denke, das ist blöd, aber auch die Liebesbekundungen wurden mehr, die Interaktion mit den Hörern wurden mehr. Das Gefühl, dass wir so eine Gemeinschaft sind, aus wir beide und unsere Hörer, das wurde viel größer. Der Brennerpass wurde für mich quasi, je mehr wahrscheinlich von den reinen Fußballhörern abgesprungen sind, desto erfüllender wurde für mich die Interaktion mit den Hörern. Und deshalb mehr hatte ich das Gefühl, dass wir gehört haben und dass es entscheidend ist, was wir hier machen. Wenn es auch manchmal, auch wenn nicht immer alles okay ist, was, also auch Sachen kritisiert werden, die wir haben, aber das gehört ja auch dazu, dann hat man das Gefühl, da hört jemand zu, da hat jemand eine Meinung, weil wenn du alles immer nur so abfeierst oder nie Feedback gibst oder so, dann hast du auch das Gefühl, du sendest irgendwie so ins Nichts rein. Ich war sehr froh über die Hörer und wie sie mit uns gesprochen haben dieses Jahr. Ich habe mich sehr gefreut. Also, und ich habe mich auch befreit gefühlt, dass ich nicht mehr so viel Fußball machen musste. Das war mir ein bisschen eine Bürde, muss ich zugeben.
Ja.
Du guckst ein bisschen.
Ich gucke genauso viel Fußball wie vorher.
Ja, du weißt jetzt auch besser Bescheid.
Ich weiß jetzt besser, weil ich für den Downbreak, ich gucke halt dann doch zumindest jene Zusammenfassung.
Aber ist ja schön.
Ist ja schön. Und, aber ich sag das, ich sag's nicht with a grudge, also ich mach's auch gerne. Mittlerweile. Und, ich bin wieder erfolgreich ins Fußballwettengeschäft eingestiegen.
Hast du wieder weitergemacht?
Ein bisschen.
Ja. Was war diesmal, kam diesmal raus?
Ich hab gewonnen, ich hab gewettet, dass Paderborn gewinnt.
Und
gewonnen.
Wie viel hast du verdient?
Ein bisschen was.
Wow, das muss ja mehr sein, wenn du es nicht sagst.
Nein, ich habe 5 Euro gesetzt. Ich glaube, aber es ist über 30 Euro, glaube ich. Ja.
Hey, it's making a fortune.
Ja, muss man nachgucken.
Okay, aber wir waren bei den Hörern.
Ja, wir waren bei den Hörern.
Also in diesem Sinne, ganz, 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 ganz ernst gemeinten lieben Dank, weil der Brennerpass ist kein, das machen wir, weil wir Lust drauf haben. Und wenn wir keine Lust drauf hätten, würden wir es nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch für euch beruhigend, weil ihr sicher sein könnt, solange wir hier sitzen und uns am Montag treffen, machen wir das wirklich gern. Was guckst du?
Ich sehe gerade, das Buch Podcasting steht da unten.
Ja, das ist für mein Podcast-Seminar.
Ich weiß.
Also, aber selbst ich kann da natürlich noch viel lernen.
Ja.
Zum Beispiel, wie man Trittschall vermeidet.
Ich habe gerade gar nichts gemacht.
Nein, nur ein Scherz. Okay, willst du?
Ich sag auch nochmal Danke, ich schließe mich dem an und ich danke mich auch nochmal ganz, ganz doll bei den vielen Leuten, die uns gespendet haben und das hat mich sehr gefreut.
Genau. Und wir machen keinen Spendenaufruf weil es eine Weihnachtssendung, da spenden wir an euch, nämlich unsere Liebe und diese Sendung, die ein bisschen lang geraten ist, aber ich hoffe, ihr habt Spaß. Und
ich danke dir, Bernie. Ja? Ich danke Bernd, dass wir das machen, ich danke dir, dass wir das umgestellt haben und es ist, wir gucken sehr viel und durch diese Umstellung, ich gucke viel mehr und ich gucke an, also was heißt ich gucke an, das ist, ich setze mich mehr mit Dingen auseinander.
Weißt du was, ich glaube, dass der Podcast viele Sachen verändert.
Ja.
Bei Leuten, die es hören, bei uns, allein diese, so wie wir uns treffen, was wir gucken, was wir machen, muss nichts Weltbewegendes sein, aber ständig verändert sich irgendwas bei uns, auch durch den Podcast. Und das finde ich ist das tollste Resümee, das man haben kann, dass ständig irgendwas in Bewegung ist. Und dass wir auch jede Woche gezwungen sind, ein bisschen zu reflektieren, was so in der Welt passiert, was wir so treiben, unser Verhältnis zueinander, hinterfragen wir auch manchmal in diesem Podcast so ein bisschen, oder wir diskutieren jetzt angeregt über Marriage Story und gehen auch ein bisschen mit Meinungen raus. Mensch, der Rüdiger und so, und da hat der Bernie wieder und so, ein bisschen starke Meinung und so. Auch das macht da was mit uns, dieser Podcast. Es ist ständig irgendwas in Bewegung und Veränderung. Und ich finde, das ist wahnsinnig gesund. Ja. Also, so gesehen ist der Podcast ein mental gesunder Podcast, finde ich.
Gut.
Ja.
Ich habe ja wirklich auch manchmal den Moment, dass wir haben ja durchaus Wochen, wo wir uns nur montags sehen zum Podcast. Und manchmal haben wir Wochen, wo wir uns zwischendurch sehen. Und ich habe so oft das, wenn wir dann über Filme oder was wir dann auch, wenn keine Mikrofone zwischen uns stehen, machen, dass ich denke, verflixt, das hätte ich jetzt eigentlich gerne im Brennerpass gesagt.
Siehst du ja, wie das dein Leben beeinflusst.
Ja. Ja. Na gut. So, okay. Bernie, willst du dein Geschenk haben? Nee, kriegst du nachher, oder?
Ja, gib's mir nachher.
Gib's dir nachher.
Okay, gut.
Also, Umschlag ist immer gut, oder?
Secret.
Das ist 5 Euro.
Okay, meine lieben Leute, wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Genau. Ja. Und wir hören uns wieder am Wann ist der nächste Spieltag? Und ja, jetzt hauen wir uns kurz vor Schluss noch einmal raus.
Ja, wir machen Pause und wir kommen einfach dann im Januar wieder.
Am ersten Montag nach dem ersten Spieltag.
Ja.
Und wenn ihr den Rasenfunk gehört habt, dann wisst ihr, was
du, das ist. Der erste Spieltag nicht erst in 4 Wochen? Das ist ja, ein bisschen hart, oder? Wollen wir nicht aber am 7. Januar zurück, am 6. Januar zurück?
So machen wir es. Schulbeginn sind wir auch wieder da.
Eben, weil das ist eh unser Rhythmus.
So läuft's.
Okay.
Bis dann.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass. Alles nur für Massengeschmack.